Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tanno Gerke und Jonas Mahon.
Schönen guten Abend, Jonas. Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge Nummer 48, wenn ich richtig mitgezählt habe.
Hallo Tanno. Hast du heute irgendetwas getan? Warst du draußen? Und wenn ja, was hast du dort gesehen? Wirbelten die Ammoniakwolken vom Asphalt hoch oder war es nur ätzende Natronlauge, die du auf deinem Fahrrad gesehen hast? Und wie verspreche ich?
Jonathan Frakes?
Nein, es ist viel dunkler.
Es ist dunkler? Gegenwärtig oder verstorben?
Es ist ewige Gegenwart und gleichzeitig älter als die Zeit selbst.
Klingt interessant.
Ja, das sagen mir viele Hörer.
Wie könnte ich drauf kommen? Kann ich drauf kommen? Wie ist schon mal uns begegnet?
Könntest darauf kommen, wenn du alle Podcasts deines eigenen Projekts aufmerksamer nachverfolgen würdest. Denn ich spreche gerade genauso, wie irgendwelche random YouTube-Sprecher sprechen, wenn sie Geschichten von Howard Phillips Lovecraft nacherzählen.
Das ist
krass. Hast du das nicht gemerkt?
Doch. Bitte, aber du hättest mehr wissenschaftliche Begriffe reinstreuen müssen.
Es tut mir leid.
Alle nicht sagen.
Ich bin selber ein Anfänger auf diesem Gebiet, aber ich bemühe mich.
Ich kenne sogar den Sprecher, ich glaube, den du da versuchst zu imitieren. Und ich glaube, das ist.
Jeder spricht doch so.
Einen richtig guten. Und das ist, glaube ich, auch der Synchronsprecher von Batman, wenn mich nicht alles täuscht.
Gut nennst du das.
Ja, der Synchronsprecher ist sehr gut. Ich weiß also gerade nicht mehr,
wie er heißt. Und deswegen mache ich es ja überhaupt nur, ich würde mir mehr Modulation wünschen. Und zwar nicht nur von den Sprechern, sondern jetzt kommt der große Front, auch von Lovecraft selbst. Aber trotzdem sind es coole Leute alles, nur ich finde
die Sprecher... Wer denn jetzt? Lovecraft oder...
Beide. Aber ein Sprecher, der Lovecraft genauso spricht, finde ich, ist leider eine logische Folge von Lovecraft. Also von dieser eindimensionalen Welt, ja.
Aber wenn ich Lovecraft hören möchte, dann erwarte ich ja genau das.
Ich auch, aber nicht gleichbleibend 2 Stunden lang, sondern ich erwarte, dass es mich irgendwann in diese Stimmung schleichend hineinsaugt und nicht, dass ich von der ersten Sekunde an weiß, okay, jetzt fällt das Monster mit der Tür ins Haus.
Ach, aber das ist doch gar nicht so. Also ich kann mich da schon mal mitreißen lassen, wenn ich nachts im Bett liege und nicht schlafen kann und mir so ein 2 Stunden Hörspiel mit monotoner Stimme anhöre.
Klar.
Da habe ich mir gedacht, warum bin ich eigentlich nicht Synchronsprecher geworden?
Nee, ich würde auch...
Also vom Prinzip?
Ich habe auch nichts dagegen, nur es ist halt, das muss man schon auch zugeben, es ist dann ein Mitreißen lassen auf einer niederen Ebene. Also...
Ja, natürlich. Aber du kannst ja nicht überall die allerhöchsten Maßstäbe anlegen.
Nee, das müssen wir auch dem Typen, der überhaupt nichts gerafft hat, der gerade bei Klaus Wunderlich kommentiert hat, Fahrstuhlmusik,
wer glaubt... Ich habe aber schon geantwortet.
Zu Recht, aber ja. Wer glaubt, dass Musik immer die große Offenbarung und so dieses wagnerhaft am ganzen Körper so unterleibsmäßig zitterhaft sein müsste, der ist halt Deutscher, aber Altdeutscher. Und dem kann ich nur mit Charlotte Knobloch sagen, sie haben ihren Kampf vor 76 Jahren verloren. Und genauso ist das auch. Und ich bin froh, dass diese Art von Deutschtum niemals als geschichtliche Macht wiederkehrt, sondern nur noch als vereinzelte Sonderlinge.
Naja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dem Kommentator zu nahe trete oder besser gesagt du oder wir in dieser Folge bisher. Vielleicht war es ja auch nur ein lockerer Spruch, aber ich fand Klaus Wunderlich sehr gut. Ich dachte, nee, du möchtest daran bleiben? Nein, lasse ich dich aber nicht. Ich dachte zuerst, deswegen kam ich auch mit Jonathan Frakes, weil auf dem ersten Eindruck sah er so aus. Und ich finde dieses, also musikalisch mit der Orgel, was ja auch gerade in 60ern, wie du auch zurechtgeschrieben hast, Westextremismus und so in den USA sehr groß war, hat auch sehr was von The Doors.
Klar, ja. Kann man dir nur zustimmen, ja.
Tust du jetzt Weil du es musst, oder?
Nee, für mich ist es schon der Hochleistungssport, die auseinanderzuhalten. Ja, also Doors und die ganzen 60er-Bands, also Beatles und Rolling Stones und The Who und was es da so alles gab. Aber ich kenne da, also von ganz wenigen kenne ich mehr als einen Song und von den meisten auch keinen Song. Aber ich bin natürlich, ich bin ja Amor Fati. Also ich will davon keinen verdammen. Die hat es gegeben, also müssen die auch irgendwie für was gut gewesen sein. Aber für was, das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht immer so genau.
Aber da müsstest du, widersprichst du ja so ein kleines bisschen selbst, beziehungsweise das, was du eben dem Kommentator vorgehalten hast, ja, es muss immer das Wagenhafte sein, genau das ist ja The Doors und diese ganze Riege nicht. Und die Leute, die du dann aus den 50ern oder von diesem West Hollywood und so abfeierst, das ist ja schon das ganz Große.
Also klar, kenne ich auch den Vorwurf aus meiner Jugend, aber wenn ich so drüber nachdenke.
Wie lautet der denn in deiner Jugend konkret, wenn ich fragen darf?
Naja, also dass die anderen eben dann auch Easy Listening und so cool finden. Ja, und ich war immer dafür, dass Kunst, was wirklich Großes ist, das sich aus der Welt auch rausholt. Ja, deswegen von daher, also ich würde niemals sagen, dass ich in keiner Faser meines Körpers deutsch bin. Natürlich habe ich das auch, dieses Wagnerhafte, ja. Aber wenn ich mir die Biografien und die Leute und die Diskografien der Leute angucke, die ich wirklich schätze, das sind so die Leute, die in den 20ern oder 30ern geboren sind, muss ich sagen, die haben eigentlich für jedes Jahrzehnt was gehabt. Ja? Also in den 50ern ist natürlich wenig Easy Listening, aber in den 70ern, ja, als Beispiel auch viele Songs so dann nicht mehr mit großem Ende aufgewartet haben, sondern eher so sanft ausgefadet sind. Ja? Sogar bei Sängern, die für große Enden gut waren, wie Andy Williams und so, auch die haben ja dann in jedem Jahrzehnt das gemacht, was gerade dran war. Und die 70er waren einfach, sorry, wenn ich das sage, was die Populärkultur angeht, waren einfach ein Easy Listening Jahrzehnt. Ja?
Aber ist das The Doors und so, ist das schon Easy Listening?
Ist von wem ist
wahrscheinlich ja,
von wem ist Light My Fire?
Ja, The Doors.
Ja, eben, ja. Gibt's ja auch das sehr, sehr bekannte Cover von DSB, mit dem man das ein sehr gutes Schlagzeug hat. Ja, also das ist für mich Easy Listening, aber das heißt für mich dann nichts Schlechtes. Wobei ich auch zugestehen würde, ich bin letztlich doch für den ganz großen Kunsternst, ja, auch für diesen Joachim Kaiser Ernst und gegen Easy Listening, aber es ist ja nochmal eine gesonderte Diskussion, warum man so ein tolles Cover von Klaus Wunderlich nicht mit einem Begriff wie Fahrstuhlmusik wegbügeln sollte, weil das ist nicht so reines Easy Listening. Es ist cool, ja, aber nicht alles, was cool ist, ist gleich Easy Listening.
Das kannst du uns gleich nochmal erklären. Aber ja, das stimmt natürlich. The Doors, das ist so Autofahrmusik, Fenster runter, Sonnenbrille, Meer. Und jetzt trinken wir mal irgendwie so ein Getränk am Meer und so. Das ist natürlich schon die Welt.
Ja, aber ist doch das Gute an dir, finde ich auch, dass du da nichts gegen hast, oder?
Na, absolut nicht.
Ja, eben. Das ist
wahrscheinlich weniger als du.
Ja, eben.
Du hast wahrscheinlich eher was gegen die Leute, die da was gegen haben.
Nee, ich habe ja gerade versucht aufzuzeigen, dass ich mittlerweile, dass beides sehr gut in mir aufgenommen habe. Es gibt auch keine Alternative dazu, ja. Als beides in seinen
Stärken. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, ja.
In seinen Stärken eben wahrzunehmen. Und es gefällt mir auch, mit diesen Leuten dann mitleben, auch mit erleben zu können und für mich zu wissen, entweder für mich alleine zu wissen, ich kann die ganz großen Kunsterlebnisse der klassischen, ernsten Tradition hochschätzen, entweder alleine oder mit Leuten dann im Verbund, die das dann so heimlich sich so durch Blicke zusichern, von wegen, ja, wir hören jetzt mal am Lagerfeuer mit The Doors, aber wir kennen ja auch noch den Sviatoslav Richter und so in der Art, ja.
Da ist natürlich ein Punkt, was so dieses Easy Listening und so weiter angeht. Ein Problem ist natürlich wirklich, dass die Leute, und das kenne ich ja auch gerade von dieser Generation, die du so, ja, hassen ist ein großes Wort, aber die du nicht so magst, sag ich mal, die jetzt so zwischen 50 oder 55 und 70 sind oder so, dass da halt Musik als das ganz große Kunsterlebnis nicht mehr so präsent ist, sondern dass es mit diesen, ja, 60er, 70er ja schon anfängt, dass das alles so beiläufig und ständig hören wie irgendwie eine Playlist von Spotify und alles läuft so durch. Ja, da geht natürlich eine Beliebigkeit mit.
Aber weißt du, was mich echt wundert, was auch dich, glaube ich, wundern müsste und was interessant ist, auch geschichtsphilosophisch gesehen, wenn, das hat man ja schon mal erzählt, ja, bei dieser so aufgeladenen, durch esoterische, metaphysische Kräfte aufgeladene Zeit, wo dann jeder sein Zeichen hatte, ja, Swastika und Menorah.
Toll,
dieses Bild, ja. Nee, aber die Frage ist ja, man denkt ja immer, wenn in der Politik eine Zeit aufgeladen ist oder weltanschaulich eine Zeit mit solchen starken Kräften aufgeladen ist, egal von welcher Seite, natürlich jetzt moralisch nicht egal, weil gerade für unsere ästhetische Diskussion jetzt mal beiseite gelassen, die Vorzeichen davon, die moralischen, wenn also eine Zeit politisch so aufgeladen ist, könnte man ja rein logisch annehmen, dass im Kunst- und Kultursektor die Leute eher die leichte Muse suchen, ja, dass es dann nur Heß, dass es Marika Röck gibt, weil das Große, die großen Gefühle sind ja in der Politik schon, ja. Die Wahrheit ist aber, und das siehst du auch an den 70ern, die du gerade erwähnst, die Wahrheit ist, entweder man hat den totalen Ernst in der Kunst und in der Welt oder man hat den totalen Unernst, leider. Und eigentlich meine Traumvision wäre ja, den totalen, also die totale Machbarkeit, das Unheroische, das Unpathetische in der Politik zu haben, so Meutentypen oder Maßentypen, die null Charisma haben.
Aber Realpolitiker,
genau, ja. Genau, Merz, Realpolitiker und dafür in der Kunst der richtig geile Scheiß, ja. Das Problem ist leider nur, ich glaube, man kann nur beides zusammen oder gar nichts haben, glaube ich, langsam.
Jetzt wird es aber interessant, wenn das jetzt so eine jüngere Erkenntnis von dir ist, dass das tatsächlich einhergeht. Was sind deine Schlussfolgerungen daraus?
Ja, naja, genau, die Schlussfolgerung ist ja auch bekannt von Anbruch. Die Schlussfolgerung ist entweder einem ist alles, es gibt ja auch bei Twitter so Leute, die schreiben, eher, dass ich mich dem Ganzen beuge, will ich lieber die Welt brennen sehen. Ja, so, du warst, ich will dir nicht so nennen, aber vielleicht warst du mal so ganz kurz, als du 16 warst, ja. Aber jeder, der einigermaßen zurechnungsfähig ist, weiß, dass man nicht für seinen eigenen Kunsttraum die Welt abfackelt. Und deswegen sage ich, wie George in dem Gedicht, mit dem Mond, das man auch ich mit dem Kolbner besprochen habe, ihr tratet zu dem Herde. Deswegen sage ich, die Zeiten teilen uns mit oder geben uns von sich aus an die Hand, was möglich ist und was nicht. Und dieses Gefühl, was ja auch in bestimmten Kreisen, in denen wir auch mal waren, zu Gast, dieses Gefühl, was man daher kennt, von wegen, die Welt ist traumlos und sachlich und jetzt machen wir selbst aus eigener Menschenkraft die traumvoll und unsachlich, das ist ja so billig inzwischen. Also das fand ich immer schon lächerlich, aber mittlerweile ekel ich mich regelrecht davor.
Eine Anmerkung noch zu dem, was du mir unterstellst oder analysiert hast, also sag ich mal dieses, wie Friedrich Sieburg das nennt, diese Lust am Untergang, da war ich ja sicherlich zu dem Zeitpunkt oder wenn man dieses, ja genau, dieses Gefühl hat, wenn man seine Vision nicht in die Welt umsetzen kann, dann muss alles brennen und untergehen und so weiter. Das ist ja sicherlich was man auch nicht ein Leben lang durchhalten kann, wenn man nicht im Knast landet oder
sonst was. Jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt sagst du Friedrich Sieburg, ja, der hat es ja nicht erfunden, ja. Da würde ich eher sagen, das ist Magda Goebbels. Also, das hat sie ja geschrieben, ja.
Von wegen, was hat sie geschrieben?
Ja, wenn der NS untergeht, ist hier alles eh scheißegal, ja.
Nee, das habe ich Sieburg auch nicht im Mund gelegt. Ich habe nur gesagt, dass er dieses Phänomen, dass diese Lust am Untergang eben was sehr Deutsches ist. Und das kann man natürlich auch, wenn man will, jetzt noch vorziehen, also bis in diese Zeit.
Aber das klang schon so in die Richtung von Dingen. Also man hat so einen Traum von der Welt, wie sie sein soll. Ja, man versucht alles, dass sie auch wirklich so wird. Und wenn man merkt, sie wird nicht so, dann sagt man, okay, mir egal, Letzte macht das Licht aus oder zündet eben alles an, ja, und geht raus und vergiftet noch. Übrigens, dieser eine Sohn da, der Helmut oder so vom Goebbels, egal. Auf jeden Fall.
Ich habe da noch mal eine Frage. Also das ist natürlich schon interessant. Dann müsste man ja, oder ein Außenstehender könnte uns, beziehungsweise dir dann ja die Frage stellen, ist deine große Vision von der Kunst oder dieses Bedürfnis, alles in die Kunst zu lagern, ist das ein Ergebnis aus der Einsicht, dass die Realpolitik, dass die Politik eben real sein kann und eben diese Wünsche oder Neigungen nicht umsetzen kann und man deswegen in die Kultur geht, oder ist es eher umgekehrt?
Du meinst, ob das Weltbild, was ich jetzt habe, so ein Wunschweltbild oder ein Notweltbild ist?
Genau, genau.
Für mich, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke, ist es ein Wunsch. Also ich dachte erstmal, es sei ein Notweltbild. Das kann ich auch offen zugeben. Das kommt auch in so Briefwechseln, die ich teilweise sogar veröffentlicht habe mit Conny Adam und so. Haben wir auch so von wegen Notlösung und kein Zwei-Fronten-Krieg. Mittlerweile ist es ein Wunsch. Weiß ich, dass es ein Wunschweltbild ist, weil man so das Beste aus beiden Welten hat. Ja, also auch Gauland, damals, als ich ja noch eher ihm so in manchem zustimmen konnte, hat auch in so Talkshows mal, was ich ganz gut fand, vor vielen Jahren gesagt, von wegen Globalisierung. Ja, und da müssen wir, wenn wir die Vorteile der Globalisierung in Kauf nehmen, müssen wir auch die Nachteile in Kauf nehmen. Und da hat Gauland mal so schön salopp und unbedarft, wie er manchmal sein kann, gesagt, ja, warum eigentlich? Ich will nur die Vorteile und nicht die Nachteile. Und genau das würde ich mittlerweile über dieses ganze harte, tiefe und ernste Leben sagen. Also wenn das Tiefe und das Deutsche und das Harte und das Ernste in der Kunst so toll sein kann und im Leben so für mich unangenehm, warum soll ich es dann nicht nur in der Kunst haben und nicht im Leben? Vor allem, da unsere Zeit ja sehr, sehr in die Richtung geht. Man muss dazu sagen, unsere
aber
Zeit.
Aber das hast du ja in der Kunst, das können wir nochmal hier festhalten, in der Kunst schon sehr gerne. Also diese Härte, das Hermetische und das ganz Große und so weiter, also das sehr Deutsche schätzt du ja schon an der Kunst oder insbesondere an der Lyrik.
Ja, das ist klar. Also erste Antwort ist ja. Und weiterführend müsste man eben fragen, wie exklusiv deutsch in der heutigen Welt ist das, weil zu Recht hast du eben auch angesprochen, West-Hollywood und so, und wie man also West-Hollywood, dieses große und Oscars und die großen Sängergestalten auch, versus Ost-Hollywood, wo es eher entpersönlicht ist, wo eher so der langsame, loungige Jazz spielt. Und die Frage ist jetzt, ist dieses West-Hollywood das bessere Deutschland oder ist Deutschland auf eine Art auch West-Hollywood? Was ist das?
Ich weiß nicht, meinst du, also ich glaube nicht, dass das eine Fortsetzung des Deutschen mit anderen Mitteln ist, das West Hollywood. Das kommt, aber wo es herkommt, ist natürlich, ja, oder worauf willst du hinaus?
Naja, ich will darauf hinaus, wie ernst man im Bereich Unterhaltung, sei es Kleinkunst, sei es hohe Kunst, wie ernst man das nimmt, ja. Und da muss man schon sagen, also gut, wir haben doch die anderen Stämme und Kulturen, die heute teilweise existieren, wo es noch so einen sakralen Bereich, auch so öffentliche Magie und so gibt. Da wird es ja eh ernst genommen, ja. Aber die Frage ist, in der säkularen Welt, wo ja heute sicherlich Deutschland und Amerika sowieso schon von der Gründung her dazugehören, in der säkularen Welt, wo findet man noch performativen Ernst, also Bühnenernst, sage ich mal, ja. Und da muss man ja schon sagen.
Ja
gut, sagen,
das ist ja sicherlich, kommt ja da auch die Orientierung punktuell Richtung Amerika her, was du auch eben gesagt hast. Hollywood, die große Bühne und so weiter.
Ja, ja, ja.
Sicherlich, aber ich glaube mittlerweile, 21. Jahrhundert und so weiter, lebt das Große ja maximal im Einzelnen wieder. Also die große Bühne, auch wie du es mir mal so erzählt hast, dass man da irgendwelche ja ganz großen Erlebnisse auf Konzerten und so weiter hat. Ich glaube nicht, dass das in dieser Tragweite noch einen Raum hat in der jetzigen Welt, oder?
Nee, nicht mehr so wirkliche Seite. Man wäre so David Bowie und würde sagen, wir sind alle Faschisten, alle Popstars, wie du auch mal so schön gesagt hast. Aber wir kennen auch so Leute, die sehen dann so alte Bilder, ja, so Stichwort Ornament und Masse, wie von der Eisernen Garde damals, wo die alle so ernst dastehen. Und manche von denen sehen noch so gut und gundolfhaft aus, wie der Anführer von denen oder Legion Erzengel Michael und so. Und das Ding ist aber, diese Leute hassen ja oder verachten das heutige Spektakel-Amerika und dieses Westküsten-Dings und dieses Hollywood und so, ja. Aber die Frage ist, ob sich das in der performativen Ernsthaftigkeit nicht viel näher ist, als diese Leute sich eingestehen müssten. Verstehst du?
Meinst du, daher kommt auch dieser unabdingbare Hass, sag ich mal gerade, von der jetzt zugespitzt Eisernen Garde-Fraktion, die es ja auch in Deutschland in gewisser Weise irgendwie gibt, auf das Amerikanische?
Naja, wir haben hier im Podcast 20 angesprochen, dass gewisse Leute meine Late-Night-Show machen wollen. Die Frage ist eben, die du ganz zu Recht gestellt hast, warum glaubt man, eine Late-Night-Show machen zu müssen? Weil man eben weiß, dass Amerika oder der Westen Mittel hat oder performative Instanzen entwickelt hat, die einfach unfassbar wirkungsvoll und mächtig sind. Und man kann das verachten, aber daran kommt man deswegen nicht vorbei. Und ich achte es ja sowieso sehr hoch und bin vom Gemüt her wahrscheinlich eher da als im heutigen Deutschland, weil man auch nicht mehr genau weiß, was das heutige Deutschland noch sein soll. Von daher glaube ich schon, ob die Leute sich eingestehen oder nicht, aber ich glaube schon, dass zumindest unterbewusst die Erkenntnis da ist, dass es merkwürdig, ja. Also Amerika wird so als kulturlos dargestellt, aber eigentlich versucht man es in den Strukturen dauernd irgendwie ihm gleich zu tun, nachzutun, ja, ohne Erfolg.
Aber was machen wir jetzt, wenn quasi Amerika der performative Rückzugsort für Leute wie dich ist und es aber dieses Amerika in der Form, ja, es ist ja schon klar, dass das auch irgendwie mit Trump oder Trump oder Trump symbolisch dafür stand, dass das auch irgendwie vorbei ist.
Das ist halt die Frage. Also klar, ich leide sehr daran, dass irgendwie was in Amerika passiert und ich würde mir dann florieren und prosperieren und so wünschen. Nur die Frage ist, guckst du immer auf das Ganze, auf die Leute, auf das Land oder guckst du auf diese engeren Tempelbezirke, ja, wie bei uns jetzt Villa Wahnfried oder bei Ihnen da dieses Dolby Theater oder so. Und da muss man ganz klar sagen, Black Lives Matter Carter und Biden, was da alles passiert, dieser innerste Tempelkern, was da für Musik gespielt wird bei den Oscars und so, das ist immer noch genau die große alte goldene Zeit der 50er. Wenn die dann Medley spielen, wenn die Toten verlesen werden des Jahres, ich erkenne da jeden Song wieder. Und zwar nicht, weil ich ein Experte bin,
sondern. Aber ist da nicht das, genau das Problem, dass du jeden Song schon kennst? Also da wächst ja dann nichts nach, heißt es ja gleichzeitig.
Ja, aber wenn jetzt bei der deutschen Kultur heute irgendwie nichts nachwachsen würde, würde mir auch das reichen, was da ist. Also
ja,
man ist ja auch, wenn eine gewisse Höhe erreicht ist, ist man auch immer, muss man da sehr Angst haben, falls da noch was nachwächst, weil das kann ja auch alles noch verwässert werden. Ne? Ist aber sehr, sehr interessante Fragen, weil du musst ja auch mal gucken. Deutschland, also wenn wir das wieder so entkoppeln, Staat versus Kunst, ja. Und wenn in Amerika dieses Weltreich so erst jetzt wirklich in Straucheln gerät und ja trotzdem noch im Grunde auf Augenhöhe mit China ist, wer weiß denn, ob die amerikanische sogenannte Kultur oder Kunst, die es ja in mancher Augen dann gar nicht gibt, ob die mit dem Weltreich jetzt mitstraucheln muss oder ob dieser innere Tempelkern in 200 Jahren noch so weiter perpetuiert wird, das weiß ja niemand. Gerade im Vergleich mit Deutschland.
Ja, da kommen dann natürlich irgendwelche geopolitischen Analytiker daher und sagen, ja, China natürlich viel mächtiger, aber die haben nicht diesen universalistischen Drang, alles nach außen zu tragen und so. Das sind ja auch Diskussionen, wo ich dann raus bin, die mich dann auch einfach nicht mehr interessieren.
Ja,
Interessant.
China ist auch unzugänglich kulturell und will ja auch gar nicht zugänglich sein. Also ich habe da in dem Sinne auch nichts gegen China, aber ich weiß noch, 2019, da war so eine Tagung von so einem alten Orden, vier Kaiserorden, und da hat so jemand referiert über China. Er hat gesagt, China ist die Zukunft und so toll und wirtschaftlich und so. Und ich habe so aus meinem kulturellen Weltbild heraus mal so rumgefragt, kennt hier irgendeiner irgendwas Kulturelles aus China, was nichts Volkskulturelles ist, ja? So Volksmythologie oder wie die Chinesen, wie sie halt so sind. Genau, wenn man den Russen nochmal sagt, ja, die Russen und ihre Seele und so. Gut, bei den Russen kennt man ja auch wirklich was, Literatur und so. Aber was kennt man eigentlich wirklich an chinesischer Hochkultur, die Weltgeltung hätte und so, ja? Da können jetzt wieder viele sagen, ja, ich kenne es noch nicht, ich bin zu doof, aber es gibt so viel.
Aber ich kenne auch nichts.
Ja, aber wenn du auch so rumfragst, auch uns kann man da vorwerfen, man bisher einen Podcast gehört hat, wir hassen diesen Kontinent ja eh, wo ich auch gegen den Vorwurf nichts unternehmen würde.
Ich denke mal, das muss man ja auch nochmal klarstellen, es ist ja kein aktives Hassen, dass ich was dagegen unternehmen würde. Es ist eher so ein, man hasst das ja jemanden, also irgendwie, es ist ja keine Schmidtsche Feinderklärung oder so an China. Es ist ja einfach eher so eine, also was soll ich mit China? Aber genau. Nochmal zurück zu dem, der da gesagt hat, ja, China ist die Weltmacht. Das klingt aber auch eher so ein bisschen wie so ein Dirk Müller für China-Forschung, weil dass China die neue Weltmacht wird, das hört man doch auch schon seit, also ich wahrscheinlich seit 30 und andere Leute seit 80 Jahren. Das ist so wie zu sagen, ja, bald geht die Wirtschaft unter, oder nicht? Also gelbe Gefahr und so weiter, also wann, das wird ja immer gesagt.
Ja, jetzt ja, die gelbe Gefahr, aber, ja, das ist schön. Aber ich finde das, lässt uns nachdenken über unseren eigenen Begriff von Macht oder auch über unsere eigene Gewichtung von Kultur, weil offen gesagt, wenn ich an eine Weltmacht denke, weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dir geht es vielleicht ganz ähnlich, dann denke ich nicht irgendwie an Munition und Flotten oder so, sondern ich denke an einen gewissen Stand in der Kultur, wo man sagt, okay, wenn die jetzt untergehen, ist egal, weil auf eine gewisse Art können die gar nicht mehr untergehen, ja, Griechen und so, ja, und eigentlich ist das für mich die einzige wirkliche haltbare historische Manifestation von Macht. Und deswegen, wenn ich auf China gucke, denke ich mir, ich gönne denen alles, ich gönne denen, dass die in nur 50 Jahren von der Steinzeit in die Postmoderne gekommen sind, technisch. Ich gönne denen
zurück, was auch immer, ja.
Keine Ahnung. Ich gönne denen alles Abgehörte und ihren Kommunismus auch und ihr Essen, falls das jemand haben will. Aber warum gönne ich es denen? Weil ich weiß, das ist kein Wettbewerb, der von denen ausgeht und keine Gefahr für Europa. Also Europa kann noch so sehr zerfleddern, was seine Innenstädte und so angeht. Es wird trotzdem niemals, wenn es weit, weit nach unten schielt, irgendwo in der Tiefe da den an sich hochwachsenden sogenannten Kulturkoloss China erblicken, weil der kreucht und fleucht da irgendwo in den Lovecraftschen wie heißt das denn? Bei den Müttern wieder höher aufsagen würde, da kreucht das ja rum. Ne?
Ja, natürlich wichtige Punkte, die du da nennst, und das haben ja auch schon, sag ich mal, mehrere Anbruchheroen schon rausgestellt. Also genau das, was du auch von Griechenland und der Antike beschreibst, dass ja die realpolitische Macht, sei mal dahingestellt, aber dass die Größe Griechenlands ja auch so marginal im Vergleich zum heutigen China oder zu anderem China grundsätzlich ist oder zu anderen geopolitischen Faktoren, aber dass die kulturelle Strahlkraft eben so groß war, dass es da die Größe überhaupt nicht entscheidend war. Und genauso wie Mosebach ja auch in dem Zusammenhang geschrieben hat, dass es ja eben die Namen sind, die da überdauern und nicht irgendwelche
Eroberungs- das, ja, sehr schönes Dings von Mosebach mit den Namen, was du auch zu Recht jetzt wiederholt schon anführst. Und was ich auch sagen würde, wenn so ganz wenige weiße Flecken auf der Welt, ja, wie Nordkorea oder so, vielleicht nur noch China. Aber das Ding ist ja, wenn Amerika morgen von der Landkarte getilgt wird, muss man einfach ehrlich sagen, die Welt ist eh schon Amerika. Ja. Und deswegen habe ich auch keine Angst um das, was mir so lieb und teuer ist. Das wird nie wieder ganz wegzukriegen sein.
Aber man muss natürlich auch nochmal hier an dieser Stelle klarstellen, denke ich, weil was du unter Amerika verstehst, ist ja was anderes als Coca-Cola, Frühsexualisierung und keine Ahnung, Lucky Strike, was ich auch einigen von unseren Hörern unterstellen würde, dass das deren Amerika-Begriff ist oder deren, ist ja deren amerikanischer Problem. Kultur. Ja, natürlich, aber du kannst da kann man ja schon mal darauf hinweisen.
Auf was mal hinweisen, ja? So Wagner. Wenn wir jetzt davon reden. Hört euch mal die Filmscores von Bernard Herrmann an. Ja, von Bernard Herrmann Scene d'Amour oder so. Ja, und dann sagt mir, dass das nicht groß ist, dass es nicht mit Europa was zu tun hat, dass es nicht mit diesem tiefen, auch viel älteren als Deutschland, woher wir alle kommen, also mit diesem Süden, nicht mit diesem germanisch Fimbul winterhaften Norden, sondern damit zu tun hat, wo auch das Christentum nur dann eine zweite Runde von ist. Denn neulich habe ich von Ratz gelesen im Gespräch mit Seewald, zwei Dinge, die im Jahr 529 passiert sind. Hast du eine Ahnung?
Nee, müsste ich.
Und zwar sehr symbolbeladen, und zwar 529 nach Christus, und zwar genau dann ist die Platonische Akademie geschlossen worden. Ja, also die Lehranstalt für die antike Weisheit, und im selben Jahr gegründet worden, das erste Benediktinerkloster in Monte Cassino. Ja, das heißt, was der Georg und alle anderen so sagen, das ist praktisch ein Staffellauf. So, ich gab dir die Fackel im Sprunge, dass es ein fliegender Wechsel ist und nicht so von wegen, ja, das ist doch das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Ja, diese Gegenüberstellung hellenische versus christliche Welt. Das haben auch im Hechelmann-Interview ein bisschen versucht zu zeigen, dass das eine Entwicklung ist, dass das ein roter Faden ist, der sich durchträgt. Ja, zumindest im Katholizismus. Ja, der Bruch kommt dann tatsächlich.
Welchen Faden meinst du jetzt genau?
Der kulturelle europäische greco-romanisch-christliche Faden, ja, den meine ich.
Also, dass diese Hellenisierung nicht eine komplette Kulturrevolution sozusagen war, wie man gemeinhin behauptet.
Nee, zumindest nicht, wenn man es richtig gemacht hat. Also es gibt ja auch diese Unterschiede, über die auch zu Frau Packli ja zum Beispiel spricht, zwischen südlichem und nördlichem Christentum. Und zwar, dass im südlichen Christentum ist auch die Gestalt Christi, wie Packli ja sagt, antikisiert. Und das Christentum im Süden, aber das bezieht, wenn ich jetzt Süden sage, bezieht das bestimmte Teile von Deutschland auch noch mit ein. Also auch rheinischer Katholizismus, auch bayerischer Katholizismus ist was anderes als irgendein nordischer Protestantismus. Und woran du es sehr gut siehst, also diese südliche Vorstellung hebt eher darauf ab, wie prägt es das Leben? Gibt es dem Leben einen Rhythmus? Ja, auch der George erzählte über seine christliche Erziehung und Jugend in seinem kindlichen Kalender, in seinen wenigen Prosawerken, ja, wo es ganz klar auch dieser Bezug auf den Kalender, das ist eben was ist, was den Alltag prägt, ja. Und weil es eben selbstverständlich ist im Alltag, führt man nicht dauernd so inhaltliche theologische Diskussionen. Das ist ja eher was Protestantisches, so von wegen Wortreligion und so. Und natürlich, eine ganz interessante Stelle, wo George sagt, dass in nordischen Ländern und in protestantischen Ländern und auch im anglikanischen England, dass da dauernd die Bibel gelesen wird. Und dann sagt George ganz bewundernd über Italien, Spanien, dass dort die Bibel kaum gelesen wird. sondern man weiß, man ist katholisch, ja, und das reicht ja auch.
So ist das bei mir auch übrigens.
Ja,
oder liest du in der Bibel? Das ist ja eher was für Konvertiten oder genau, wie du sagst, für Protestanten oder dann hat einer, ja genau, oder für
Schreibtischstäter. Manche Passagen lese ich doch immer wieder so rein als aus Sprachgenuss, ja, vom apokalyptischen Stern Wermut oder so, oder die, was im Buch Hiob alles rhetorisch aufgefahren wird und hast du den Urgrund der Tiefe durchwandelt und so, das ist schon genial. Aber
um das mal festzuhalten, der Reiz ja genau daran, auch Katholik zu sein, ist ja eben, dass man das nicht braucht, um Katholik zu sein, also die Bibel von vorne bis hinten kennt und so weiter und dann klar, sondern das Ästhetische, das ist natürlich auch in sich irgendeine Form von Säkularisierung, aber das ist ja letztlich was, wenn ich mal so frei für mich sprechen darf, was da irgendwie noch den letzten Reiz ausmacht oder den Reiz grundsätzlich, keine theologische Weltauslegung.
Sicher, ja. Es ist eben die Frage zwischen Bekenntnis, ja, dass man irgendwann auch dieses, was heute so schreckliche Leute sagen, du kannst dein Kind doch nicht taufen lassen, es muss sich doch selbst dafür entscheiden, welche Religion es wählt. Also wer sich selbst für eine Religion entscheidet, ist mal per se ungläubig, ja. Religion heißt doch, also entweder man ist halt drin, vorbewusst, ja, oder man kann es gleich sein lassen.
Absolut. Es gibt auch, finde ich, nichts Gruseligeres als Erwachsenentaufen oder so. Das habe ich einmal gesehen, mitgemacht. Da kriegt man Albträume von und dagegen ist aber Lovecraft ein Comic. Kann ich dir sagen. Also das
Stichwort,
ist wirklich
Stichwort Michael Triegel, ne?
Wobei hast du das gemacht?
Ja,
du kennst, aber das ist ja wieder so, du magst Triegels nicht, bezeichnest ihn als Zonenwombat oder darf ich das hier, da habe ich jetzt hier gespoilert.
Ja, das Wort ist sehr geil, darauf bin ich stolz. Nee, aber ich beschreibe ihn ja Zitat.
Aber du kennst alles von ihm, ja.
Nein, das alles nicht. Ich würde es auch zugeben, wenn ich alles von ihm kennen würde, weil ich es nicht für peinlich halten würde, aber ich kenne nicht alles von ihm. Aber das kann man kennen, das sagt er auch dauernd selber, dass er eben auch mit durch Benedikt zum Glauben gefunden hat. Ja. Er hat sich da 2013 oder was taufen lassen in Leipzig.
Haben wir auch schon mal herausgeführt, das sieht man ja auch in seinen Bildern, dass es natürlich katholische oder christliche Motive sind, aber das ist trotzdem ja irgendwie wie eine tote Materie wirkt. Also jetzt vielleicht gar nicht mal beim Benedikt-Bild, das ist wie du auch dein Bild zurechtschreibst, anders entartet, hätte ich fast gesagt, aber naja, du weißt schon, was ich meine. Aber natürlich, das ist natürlich alles irgendwie, hat seinen Reiz, aber auch was bei ihm, was Morbides. Aber wir haben jetzt auch nicht so viel Ehre für Triegel.
Nee, ich meine, das Benedikt-Bild, da weiß ich, also da hat er echt den Vogel nach unten abgeschossen, weil da weiß ich auch nicht, was er sich gedacht hat. Ja, bei den anderen Sachen muss man immer noch sagen, da ist er technisch sehr... Den Vogel nach
unten abgeschossen. Gibt es dafür kein Pendant? Also,
bei anderen Malern, meinst du?
Nein, von der Redewendung, aber bitte.
Findest du das so schlecht?
Die finde ich witzig, den Vogel nach unten abgeschossen.
Ach so, tut mir leid. Meinen Vogel nach oben abschießen, das kann nur ein wahrer Künstler, ne?
Ja, das stimmt.
Naja, auf jeden Fall. Hast du auch den toten Vogel neulich von Wangenheim gesehen, wo wir gerade bei Vögeln sind?
Nee, habe ich nicht.
Der Wangenheim hat so einen toten Vogel gezeigt und hat ihn auch gemacht. Also der Wangenheim ist schon ein bisschen süß, ne?
Also da bin ich absolut raus, egal in welcher Hinsicht du das auch meinst.
Nein, ich meine es nur so im Sinne von, ach, guck, der tote Vogel. Nein, ich meine es nicht in einem homophilen Sinne oder so. Da gucken mal gerade die BM aus homophilen Gründen, wie ja zu Recht der Twitter.
Aber Nigeria spielt doch gar nicht mit.
Was soll das jetzt heißen? Bist du da, hast du was gegen Italiener?
Ich mag Italien, das ist ja das Tolle an der WM. Ich gucke das ja nur wegen Italienern, weil du denkst immer, es ist Fashion Week, wenn der Trainer da steht. Das ist ja
oder Cristiano Ronaldo, ne? Wobei du auch deutlich...
Nee, das ist mir zu schmierig. Also das sieht mir zu Lackaffe, hat man das früher
gemacht. Kann nicht. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Leuten und mit Gesichtern, muss man auch ganz deutlich sagen, das ist bei ihm von wegen überarbeitet und Dr. Mang. Bei ihm ist es auch nicht mehr ganz unüberarbeitet. Also da ist sicherlich auch so Sachen wie Botox und so sind bei ihm sicherlich mit im Spiel bei Cristiano Ronaldo. Ganz wette ich drauf. Ja.
Ja, absolut. Das sieht man ja auch. Das ist so ein Gesicht irgendwie. Das ist so. Also, ich finde ihn jetzt per se nicht schlimm, Ronaldo oder so. Aber man sieht natürlich, dass es eine extreme Medienfigur ist. Also, das hatten ja andere Fußballer, unser Liebling Pirlo oder so. Ja, eine ganz andere. Eine ganz andere Schönheit. Ich glaub,
der
andere.
Pirlo liest auch selten in der Bibel, glaube ich.
Ja, klar. Es gibt auf Instagram, sehe ich immer so tolle Bilder, wie Pirlo irgendwo, weiß ich nicht, in Süditalien am Strand liegt und Weißweinschorle trinkt.
Toll, ah, toll.
Tolles
toll,
Leben, ja.
Ja.
Aber, also ich gönne ihm das sehr.
Aber ich hoffe in so weiten Hemden dann oder so. Also ihn
ja, natürlich, man nicht so, alles sehr leger
und
lange Haare und so, toll, ja.
Ja.
Aha, aber da guckst du wirklich Fußball abends aktuell. Hm, nicht schlecht. Aber ich meine, da wundere ich mich eigentlich noch am wenigsten drüber, wenn du mir mal, als du mir mal genau erzählt hast, was du eigentlich sonst alles guckst im ZDF und so und wofür du Termine absagst.
Guck ja doch.
Von daher, ja. Wahrscheinlich guckst du sogar Biathlon.
Nee, das
ist das mit dem Schießen, ne? Ja.
Wahrscheinlich, ja, aber dieses, ich bin auch dafür, entweder man macht einen Sport oder man macht eine andere, aber dieses, ich kombiniere jetzt verschiedene, oder ist das nur mit dem Schießen?
Der Biathlon ist doch
Skifahren und Schießen, oder nicht? Das ist doch peinlich, oder? Da muss ich doch jede Sportart von beiden denken, bin ich allein nicht gut genug. Das ist ja
wie Triathlon. Das ist genau das Gleiche.
Das klingt ja dann, hat er fast was von Vielweiberei und so. Also ich finde, wenn du, wie soll sich deine Sportart ernst nehmen, wenn sie sagt, übrigens, ich bin ein Zwitter mit einer anderen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also Triathlon finde ich da wirklich das Schlimmste. Dass also dann auch noch irgendwie vom Fahrrad ins Meer springen und dann nochmal joggen und so.
Es ist auch wieder witzig, ne? Aber nur, wenn man zuguckt, nicht, wenn man es macht.
Ja, sollte man nicht tun.
Sport ist auch, haben wir noch zu selten drüber gesprochen, ja, was so für Alteuropäer die geeignet, ich würde nicht immer sagen Tennis, ja, aber die Frage ist, was hältst du von so Dingen wie Cricket oder so?
Ich weiß, um echt zu sein, gar nicht, was das ist, genau. Das ist genau wie diese Sportart, die Engländer immer spielen, Polo, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was das ist. Auf dem Pferd und dann irgendwie, ich weiß es nicht genau. Finde ich per se nicht schlecht, aber ich kann dir nicht mal genau sagen, was es ist.
Ja, immerhin, wenn du adlig werden willst, ist es der kürzeste Weg, ne? Also zweitklassige Polospieler, direkt von der Queen geadelt, weil die königliche Familie halt den Sport mag, ja. Und andere große Künstler, Wissenschaftler müssen halt warten, bis sie 80 sind, um dann mal irgendwann zum Officer zu werden, während die anderen längst.
Ist aber genau richtig so. Genauso sollte das auch sein, finde ich.
Tendenziell ja, vor allem auch, ich bin auch ein Fan dieser Willkür, dieser monarchischen Willkür von wegen dieser eine Polospieler, gut, der ist zwar noch keine 30, aber macht ihn bitte zum Ehrenritter, ja? So in der Art, ja. Und dann, ja, aber wir haben
vor allem auch die Grundabsage an diese bürgerliche Gesellschaft, die im Adel
mitschwingt.
Die Absage an diesen Arbeitsethos und jetzt arbeiten wir uns hoch und hoch und hoch.
Ja.
Nein, du bist auf einmal 26 und aus Zufall dann Ritter. So sollte die Welt wieder mehr werden.
Ja, als ich auch so Berater und Traumdeuter wie damals bei Potiphar im Tempel, heute noch die Queen, obwohl da alles sagen, ja, aber hier der eine, der hat schon so und so viele Nobelpreise, langsam, wenn wir den nicht langsam adeln, dann machen wir uns lächerlich und so. Und dann sagen die, und der Prinz Philipp sagt, ja, vielleicht, keine Ahnung, in 10 Jahren oder so. Kann mir so lebhaft vorstellen, wie das so läuft. Ja. Ich bin kein Fan von jeder Entscheidung, die treffen. Zum Beispiel, dass der erste Popstar noch vor DSB, der von denen geadelt wurde, war, sage und schreibe Cliff Richard, ja, wo ich nun nicht so der allergrößte Verfechter von bin. Hatte ich schon mal diesen Witz erzählt?
Aber meinst du, die machen das dann auch in der Masse, was wiederzugeben, so hier bitte, jetzt habt ihr euren geadelten Richard.
Ja, welche Masse klatscht denn für den geadelten Richard? Da habe ich mal hier gesprochen über diesen bösen Witz damals zum 60. Thronjubiläum 2012, als Cliff Richard auftrat.
Nee, bitte. Ich kenne ihn noch nicht.
Da trat er so in einem vollkommen abartigen Sakko mit so einem ganz schlimmen Medley auf. Übrigens, Medleys
von verschiedenen Songs
ist genauso wie Triathlon, ja, wo du sagst, so, haben wir schon wieder alles zugesagt zu dem Thema. Ja, und da trat er so schrecklich und verlebt und verwaschen sah der aus mit so einer hautfarbenen, ein 70-Jähriger in einem hautfarbenen Sakko, wo leben wir? Ja, und hat so ein schreckliches Medley gesungen und da haben dann so Leute auf Twitter kommentiert, dasselbe Medley hat er schon zum 60. von Queen Victoria gesungen, ja. Und alle haben es am Fernseher fast glauben können. Ja, ich weiß, gab schon bessere Witze, aber ich habe es mir gemerkt.
Warum ja, es immer. Ist, ja. Aber das ist natürlich ein Medley, ist eine ganz komische Form. Aber ich begegne diesem auch gar nicht so oft. Ich habe mal irgendwann Super Bowl geguckt, aber auch, sagen alle, ja, die Halbzeitshow nervt. Ich habe es natürlich nur wegen der Halbzeitshow geguckt, weil da Lady Gaga war da oder so. Und da hat die ein Medley gemacht. Also da ist ein ellenlanges, Viertelstunde oder so. Ja. Aber sonst weiß ich gar nicht, warum macht man Medley? Wozu hat man das erfunden? Es ist die Triathlonisierung der Musik, das stimmt.
Ja, man hat es erfunden, um seine Vielseitigkeit oft zu schonen, sozusagen. Ja, das Ding ist nur, wenn man jeweils eine halbe Minute sagt, guck, ich kann das, aber auch das, ist der Effekt, dass Leute am Fernseher denken, ja, der kann wahrscheinlich gar nichts richtig. Und wahrscheinlich
genau.
Haben die meisten Leute am Fernseher auch recht damit.
Das ist ja auch schon der Punkt, den du oft gebracht hast. Da geht ja der eigentliche Höhepunkt, den ja möglicherweise sogar die unterschiedlichen Lieder für sich haben, der geht ja vollkommen verloren, weil der eigentliche Höhepunkt keinen Raum mehr hat.
Daher, also. Ich würde ganz ehrlich sagen, auch jeder große Künstler, sowieso, aber auch jeder Sänger vor allem, kann im Grunde Man macht immer Verschiedenes, ja, und man kann nicht immer nur so krasse Showstopper-Songs singen. Zwischendurch mal so eine breezige Jessica Nummer gerne, aber wofür man wirklich dann unsterblich sein wird, was wirklich bleiben wird, ist bei jedem Sänger immer nur eine sehr bestimmte Schiene von Songs, ja. Also bei Andy Williams wird es immer dieses leichte, sanfte, samtige Seidene und so sein und egal was sonst so
ist
macht.
Ist das Music,
ja,
to Watch Girls by?
So, zum Beispiel, ja, das, ja, ist, das doch, ist, ihm, ist doch, ne, genau, ja, deine Welt, ne?
Ja, ja, natürlich. Ja.
Und Ronald Reagan, unser alter, der Jörg Meuthen der USA, wie ich ihn immer nenne, seit gerade, ich nehme es zurück, es tut mir leid, hat auch damals bei Andy Williams gesagt, Andy Williams, his voice is a national treasure und so weiter. Das ist noch eine Welt, wo auch Kanzler sich über Sänger äußern und nicht, ja, nur gerade, wenn es um Naidu und so geht, ja. Wann hat zum letzten Mal ein Kanzler bei uns irgendwas über, gut, Kohl und Jünger, ja, aber das ist doch, da geht doch mehr.
Das machen ja nicht mal die Grünen oder die Linken, ne, im Bundestag.
Leider.
Ja, das ist, da geht's ja gar nicht mal um den Inhalt, sondern einfach um den Grundelement, dass sowas dann auch
es gab die Verbindung von Schröder und Klaus Meine von Scorpions. Das gab es ja auch.
Oh, die waren ja ganz schwierig.
Zu Recht.
Nicht nur, dass sie aus Hannover kommen, aber auch.
Also aber es würde reichen.
Scorpions ist eine schlechte Version von AC/DC und AC/DC ist schon ganz, ganz schlimm. Und Scorpions ist AC/DC auf Deutsch. Also Scorpions, das braucht man wirklich nicht. Auch diese blöden Mütze, die der immer aufhat. Wie heißt der Sänger?
Ich glaube, Klaus Meine.
Ja, das ist auch schon ein Name. Was ist das denn?
Ja.
Da hätte man sich ja wenigstens noch ein Pseudonym zulegen können.
Vertauscht heißt das Maus Kleine.
Das macht's nicht gerade besser.
Naja, aber
Schröder kommt ja auch aus Hannover. Siehst du, das passt da natürlich alles. Hat er ihn geadelt im Bundestag, oder?
Nee, aber er hat immer so gesagt, ja, mein Freund Klaus Meine von den Scorpions, aber es gibt die Verschwörungstheorie, ich glaube, von Harald Schmidt entwickelt, dass Schröder sich nur Klaus Meine als Freund geholt hat. Du kennst ja von Mädchen, von hässlichen Mädchen, die sich keine schönen Freundinnen holen, ja. Und Schröder ist ja, wenn man sagt, knapp unter 1,90, ne? Und ja. Klaus Meine auch. Und stell mal vor, Schröder hätte sich ablichten lassen neben Till Lindemann oder H.P. Baxter, ja, die ja beide wahrscheinlich über 1,80 sind, zumindest wirken die so. Aber der Schröder neben dem Klaus Meine, da konnte man, wenn man die beiden nebeneinander gesehen hat, konnte man fast denken, die sind beide bestimmt normal groß. Wobei die ja beide abartig klein sind.
Ganz kurz Zwischeneinschub. Ich habe gerade Klaus Meine gegoogelt. Das erste Bild, was ich sehe, wie Klaus Meine mit Basecap im Krankenhausbett liegt und ein Peace-Zeichen macht. Und genau deswegen ist Klaus Meine, sollte man ihn verbieten. Aber wenn du eine Frau wärst, die nicht attraktiv wäre, würdest du dich lieber mit nicht hässlichen, mit nicht so attraktiven Frauen umgeben oder mit sehr attraktiven Frauen?
Ich würde ins Kloster gehen. Doch wirklich.
Also ich finde,
das ist ein würdiger Weg, ist auch ein schönes Leben dann, aber ich würde es mir nicht in der heutigen Welt als hässliche Frau geben, irgendwie da, egal mit wem, durch die Stadt oder so zu laufen, würde ich mir nicht geben, ganz offen gesagt. Ja.
Finde ich toll, ja. Finde ich ganz gut. Würde ich mir nicht geben. Ich hatte jetzt gedacht, also, ja gut, aber ist auch eine Antwort, mit der ich leben kann. Ne? Sogar eine sehr gute, wie ich finde.
Was würdest du machen?
Ja, also ich würde, glaube ich, so wie im amerikanischen Teenie-Film eben mir Freundinnen suchen, die alle richtig gut aussehen und dann in so einer Gruppe fällt das ja nicht so auf. Da wird man dann ja quasi mitgezogen von denen. So in der Richtung hätte ich mir das gedacht. Weil, wenn du dann nur hässliche Freundinnen hast, dann sagen alle, da kommen die Hässlichen wieder. Das kannst du ja auch nicht machen.
Also ich finde, nach außen hin kann sowas, was du gerade andeutest, aufgehen. Dass es also zieht. Ja, dass Leute sagen, ja, die ist vielleicht objektiv gesehen nicht ganz so schön wie die anderen, aber da die irgendwie da ist, dann gehört die auch dazu. Und das macht die gleich noch so ein bisschen cooler, vielleicht attraktiver. Ja, aber nach innen für die, da muss man schon ziemlich stark sein, um sich nicht daran zu denken, Alter, was mache ich hier? Ja. Das heißt, du hast recht, aber mit diesem.
Mentale Stärke, ne? Ja, das bräuchte
mentale man. Stärke, ja. Übrigens, von wegen Schönheit und so. Ich habe neulich eine ganz tolle Diskussion gelesen zwischen Sabine Lepsius und George über Schönheit. Ich hatte es bei George schon vermutet, aber ich habe es erstmal dann neulich rausgefunden, dass er wirklich ein Schönheitsideal hatte, wie man es ihm eigentlich nicht unterstellen würde.
Jetzt ganz auf Personen bezogen?
Auf Person bezogen, ja. Und zwar, ich lese es dir vor, ist nur ganz kurz. Also Stefan, George und ich hatten einmal ein Gespräch über Schönheit. Für ihn bestand sie zumeist im Ausdruck, im inneren Leuchten des Antlitzes, das auch Schönheitsfehler haben dürfte. Während für mich die Schönheit, sagte Sabine Lepsius, die eine sehr interessante, großartige Frau war, während für mich die Schönheit ausschließlich in der Form besteht, die nicht mit Reiz, Schmelz oder persönlichem Zauber zu verwechseln ist. Wo bist du da, Team George oder Team Lepsius?
Nochmal bitte Lepsius.
Lepsius ist einfach ganz hart, ganz objektiv. Ja? Also schön, nicht schön, kann jeder sehen. Also während für mich, Zitat, die Schönheit ausschließlich in der Form besteht, die nicht mit Reiz, Schmelz oder persönlichem Zauber zu verwechseln ist.
Ich glaube, ich bin im Team Lepsius.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja? Und ich bin nämlich
tendenziell, im Team George. Ja. Ne? Ja, das weiß ich, ja, das denke ich mir auch. Ja. Aber obgleich man natürlich auch sagen muss, Team George, wenn seine Theorie wahr ist oder ja, seine Behauptung, dann kann auch die Person, wenn sie ein inneres Strahlen hat, eine gewisse innere Würde, kann sie ja auch nicht wirklich unschön oder sogar hässlich sein. Das funktioniert dann ja einfach nicht.
Das muss man der Ehrlichkeit aber sagen. Genau, also diese Georgi-Ideologie, die kann bestimmte Leute im oberen Drittel und so retten, aber die kann auch nicht jeden retten, das ist ganz klar.
Ganz genau, ja.
Und dazu bekenne ich mich auch. Also ich bin auch kein, das wäre dann Christentum genauso, wie es Nietzsche oder wie es Schilling falsch verstehen. Ja, diese Umwertung der Werte, dagegen bin ich, also gegen dieses Falschverständnis. Sondern das wahre Christentum sagt nicht, dass das Hässliche ist das Schöne und das Kranke ist das Gesunde, sondern das wahre Christentum behält sich noch so einen Blick für gewisse Dinge, die eben nicht für so einen reinen, seelenlosen Formalismus ausschlaggebend sind. Aber ich natürlich, das Christentum, wie ich es verstehe, wie auch der im Süden, die Katholiken, also die Spanier und Italiener das verstehen, ist sicherlich koalitionsfähig mit deinem lepsiuschen Rigorismus.
Das denke ich auch immer eben für die Freunde der Fußnoten unter uns. Ist das ein ganz offizieller Briefwechsel zwischen George und Lepsius oder hast du das irgendwo in irgendwelchen anderen Fußnoten ausgegraben? Nee,
das sind die Erinnerungen von ihr an ihn. Die sind auch gut geschrieben. Ihr Mann war ja ein sehr großer Maler, sie war auch eine große Malerin. Aber die Porträts, die ihr Mann, der Reinhold Lepsius, gemalt hat, das ist schon krass. Also Ludwig Justi oder auch
George selbst. Hat sie auch nur Porträts gemalt?
Zumindest was sie so schreibt, liest man fast nur von Porträts. Ich würde mal sagen, dass beide fast nur Porträts, aber man kann natürlich nicht ausschließen. Sicher werden die auch mal irgendwas anderes gemalt haben. Aber bekannt sind sie auch zu Recht für die Porträts. Und auch natürlich
Von Reinhold Lepsius ist das George-Porträt.
Dieses ganz Bekannte, genau. Ja. Man auch, das hat schon sowas Gespenstisches auch, ja, was sehr gut wahrscheinlich das Ganze einfängt. Und wenn ich es vergleiche, bei mittlerweile einige Erinnerungen und so gelesen, wäre wirklich was Gutes, auch literarisch Interessantes. Und die Frau ist auch sehr lustig, ja, die ist wirklich gut. Also das ist, da entdecke ich wieder meine Liebe zu den Frauen, ja. Und auch George, sie waren auch teilweise verliebt ineinander, George und sie. Ja, es gab da sogar mal, was mich sehr gewundert hat, es gab da mal einen Kuss, und zwar nicht Stirnkuss, sondern einen richtigen Kuss, ja.
Dann würde mich natürlich interessieren, wie stellt George sich denn dann oder Team George diesen überhaupt Liebe vor? Das müsste dann ja schon anders sein, als man sich das gegenwärtig in der amerikanisierten Hollywood-Version vorstellt, oder?
Ja, Liebe durch innere Verwandlung, ja. Also klar, es gibt da auch diese Liebe auf den ersten Blick, die aber sowas sehr Lepsiushaftes ist, ja, weil wenn das halt stimmt, objektiv, dann hört es eine Woche später nicht auf zu stimmen.
Würde ich dir aber auch zutrauen, dass du auch solche Elemente in dir hast. Also das, denke ich, kann auch durchkommen, oder?
Das Geile ist ja, es kann sich auch treffen, wenn einfach jemand persönlichen Zauber, Schmelz, Reiz hat und trotzdem keine Schönheitsfehler. Das gibt es ja auch. Das ist ja das Fiese, was die ganzen anderen Leute so aufregt. Das sagen ja auch so viele. Also es gibt ja wirklich diese Leute, die das Christentum genauso ausleben, affirmativ ausleben, wie es Schilling und Nietzsche kritisieren. Ja? So heutige Laienorganisationschristen, die sagen, ja, aber diese eine da, die ist so schön, die kann keine Seele haben. Ne? Und die Wahrheit ist, in nicht ganz wenigen Fällen sind die seelenvollsten Menschen auch die schönsten und so weiter. Ja. Das heißt, das gibt es ja auch. Aber gibt es das passende
Gedicht? Ja, das ist natürlich, muss man sagen, hat das moderne Schönheitsideal ja wirklich mitgebrochen, wo auch dann diese Dr. Mang und solche Leute nicht ganz unschuldig sind.
Das ist so geil. Da muss man ja auch mit Preisen dafür beholfen, dieses Dr. Ben, Dr. Mang. Das, wenn irgendwas von Anbruch überdauern wird, dann das.
Aber wie du zu Recht sagst, das funktioniert nur bei so Einsilbern, ne?
Ja, klar, Dr.
Mengele. Also Dr. Mengele funktioniert dann nicht so gut. Das muss schon gemeißelt sein, richtig.
Haben wir schon mal gesagt, dass ja eigentlich Dr. Mengele der Diminutiv von Dr. Mang ist?
Nee, hast du mir, glaube ich, in der Sprachnachricht gesagt.
Sehr gut. Und dass ich früher auch in der Schule immer auf jedes Buch draufgeschrieben habe, Mengele-Exemplar.
Finde ich gut, ja.
Naja.
Also wenn heute noch Leute in deiner Grundschule das finden...
Ah, da war ich noch nicht so. Da hatte ich ja meine katholische Lehrerin. Ich habe erst aufgetreten auf dem Gymnasium. Ja, aber ich, da gibt's ja die das Gedicht auch von George. Das ist gar kein richtiges, sondern ungereimtes Gedicht. Und zwar, wo er seine Liebe schildert, so wahrscheinlich im Ida Koblenz. Ja, ich sah sie zum ersten Mal. Ja, sie gefiel mir nicht. Und dann und dann irgendwann endet das Gedicht. Heute ist nichts mehr an ihr, was mir nicht sehr gefiele, was ich nicht glühend anbetete. Ja, dass also so Dinge auch wachsen können durch innere Verwandlung. Und das würde eine Sabine Lepsius nicht sagen. Würdest du wahrscheinlich auch nicht sagen, wenn du ihr so zustimmst.
Nee.
Passt auch nicht zu dir. Es passt auch zu dir, so wie Lepsius zu sein, zu denken, ja. Ist aber auch gut an dir, ja. Das bin ich immer wieder beruhigt, weil oft denke ich mir, naja, der Tano mit seinem Balkan, mit seinem Osten und so. Aber vielleicht bist du doch viel mittelmeerischer, als man denkt.
Ja, ich glaube eher, dass du auch ein falsches Bild vom Balkan hast. Also Balkan ist nicht nur Kalaschnikow und Brüderkrieg und so.
Sind das alles Lokisten, ja?
Nee, es gibt schon Probleme da, natürlich auch ästhetisch, das ist ganz klar. Aber die Region doch, die pulsiert schon auch. Das ist auch, es ist nicht mediterran, aber es lebt da auch, was mediterran ist. Also gerade auch Kroatien und so.
Da war ich ja auch sogar schon mit Vollpension, ja, das ist schon toll.
Mit Vollpension, das ist.
Natürlich, ja.
Die im Zelt kann man sich auch nicht vorstellen.
Nee, also da.
Morgens mit so einem Beutel da allein die Vorstellung ist ja grauenhaft. Weil ich mal dann erwische ich noch jemanden und sage, ach, bist du nicht der aus dem Podcast? Und dann stehst du da mit so einem Waschbeutel im Campingplatz und putzt dir da die Zähne mit anderen Leuten. Nee.
Aber wenn er erwischt würde, dann würde ich ja delegieren an andere. Ja, ich würde es nie allein machen. Wenn dann schon, würde ich mich in der Rolle sehen, ja, du bau doch mal das Zelt auf und so, ja. Aber ansonsten macht er noch weniger Sinn als so schon.
Ja, das stimmt, aber das schützt dich ja nicht davor, gesehen zu werden.
Ja, aber für so Situationen, wo man dann sagt, wer ist hier, wer bist du, wir haben euch erkannt, wir rufen die Polizei, für solche Situationen wäre ich ja wieder dann gut, ja, um mit so Dingen umzugehen. Also ich war ja auch schon auf bestimmten politisch ganz, ganz abseitigen, wo ich vorher nicht wusste, was es genau wird, ja, so Lesungen, auch Dichterlesungen, wo Leute mir gesagt haben, wenn der Staatsschutz kommt, dann schicken wir sie vor, weil sie sehen aus wie von der FAZ. Und da habe ich schon gedacht, bin ich hier, ja, und ich war auch dann nie mehr da.
Nicht, ja.
Bin auch froh drum. Man muss schon aufpassen, wo man hinkommt, ja. Wie heißt es bei Aschenputtel? Die Guten kommen ins Töpfchen?
Und das weiß ich nicht.
Na, du musst mal mehr Dings lesen.
Märchen, ja, ich weiß. Ich habe auch neulich mich über Märchen unterhalten und ich finde Märchen grundsätzlich, sicherlich haben die einen inneren Wahrheitsgehalt und Mythos und so weiter und so fort. Klar, alles Argumente, die gewisserweise ziehen, aber trotzdem ein Märchen an sich und gerade wie sich die Märchen in meinem Gehirn festgebrannt haben, also diese bildlichen Darstellungen, die ich aus den Kinderbüchern kenne, die schrecken mich einfach ab. Die machen mich, also ich möchte mich da nicht tiefer mit Märchen befassen.
Ja,
allein diese Aschenbrötel und so, das irgendwie, ich möchte das nicht.
Gefällt mir sehr, ja. Das zeigt, was für eine Macht die Sachen wirklich haben. Und das führt uns auch wieder zurück zu Lovecraft von eben. Also ich finde den Typen interessant. Ich habe ihn auch schon gelesen. Wer weiß, wie diese Geschichte heißt, wo irgend so ein Liebespaar oder so durch einen Trank versteinert wird von Lovecraft. Ich hätte einfach privat Kolb fragen sollen. Er wird es mir direkt sagen, oder Herr König. Dann bitte schreiben. Das fand ich mich, oder auch natürlich Pickmans Modell. Wobei, mir fiel auch auf, teilweise, wenn ich so Geschichten von Lovecraft mal gelesen habe, dann vergingen Jahre und da habe ich die so aus dem Kopf nacherzählt, Freunden, habe sie nochmal nachgelesen und festgestellt, meine Nacherzählung war besser. Das hat ja auch der Kolb dann im Podcast gesagt, dass viele glauben.
Bescheiden, wie man dich kennt, ja.
Das war wirklich so. Also das war Pickmans Modell, ja. Ich habe es dann so nacherzählt und ich habe dann das gelesen und gedacht, ach so, so normal und so scheiße war das und wäre es besser gewesen, wie ich es erzählt habe. Aber Lovecraft ist sehr gut.
Ja. Wenn ich mal eine Geschichte habe, die umgeschrieben werden muss, dann rufe ich dich an.
Das ist, warum, ja, wahrscheinlich, das war ein Zufall. Ja, auch Lovecraft hätte sicherlich, wenn er irgendwas nacherzählen würde, säße er auch oft dann oder meistens am längeren Hebel. Aber das fiel mir halt einmal so auf. Aber von wegen Lovecraft und Märchen. Also, wenn das da so anfängt, ja, mit Sterntaler und Kleid und Wald und Mond und irgendwann unmerklich schleicht sich so eine Grausamkeit rein. Das bleibt dir für immer. Gerade wenn du es als Kind, das bleibt dir für immer.
Ja, das geht
auf die Knochen. Das geht dir ins Mark. Ja, wie bei damals bei Lange Mark. Aber bei Lovecraft, ich will nicht gegen ihn hetzen, aber dieses schon im ersten Satz von wegen, und da war ein Wesen älter als, da bist du halt, da denkst du, okay, das wird jetzt krass, aber so viel krasser, als wie du denkst, dass es wird, kann es auch nicht mehr werden.
Also man müsste das eigentlich auch gemessen an der performativen Theorie, die du eben runtergerissen hast, so aufbauen, dass die ersten anderthalb Stunden nichts passiert und dann geht es langsam los mit dem Monster, dass quasi die ganze Welt normal ist und dann steigt der Grusel oder der Horror auf.
Nö, nicht nix, aber man muss natürlich Spannung aufbauen. Jetzt will ich so einem Giganten wie Lovecraft nicht vorschreiben, wie er Spannung aufzubauen hat. Aber wenn man mich, ist auch mal eine Geschmacksfrage, wenn man mich fragt, dann finde ich, verheizt er zu viele von seinen guten Kohlen schon zu früh und in zu hoher Taktzahl. Das würde ich schon sagen über ihn.
Das finde ich ja auch das Grundproblem bei, sei es jetzt Horrorfilmen, die ich auch nie gucke, oder bei Fantasy-Literatur und so. Das ist alles, da merkst du, wie du auch zu Recht sagst, nach wenigen Minuten, okay, das ist jetzt hier irgendwie eine absolute Fantasiewelt und fernab jener Realität. Und dann mag ich es natürlich eher, wenn sich das so in eine Welt, die eigentlich auch die deine sein könnte, wenn sich das so langsam hinterrücks reinschleicht. Das hat was viel Nachhaltigeres, als wenn du dann direkt, was weiß ich, Burgen und Schlösser aufmalst.
Ja, das ist halt auch ein Grund, warum wir uns hier zusammen gefunden haben, denke ich, weil uns aller anderslautenden Beteuerungen entgegen doch viel gelegen ist, glaube ich, an der sogenannten Wirklichkeit. Denn wenn ich mir vorstelle, dass so ein charismatischer Typ durch die Innenstadt von Heidelberg oder so geht, ja, und normale Leute treffen auf den und der zieht die dann in irgend so einen Bann, ja, von dem jeder weiß, es hat was, es ist otherworldly, wie der Reagan und Williams-Fan sagt, aber es ist irgendwie doch auch von hier, ansonsten würde man das ja nicht sehen. Und bei Lovecraft weiß man direkt, es sind diese Ruinen, es sind die großen Alten, es ist, ihn interessiert ja auch das, worin wir heute leben, überhaupt nicht so sehr, wie ja auch Kolb und König zu Recht im Podcast gut ausführen, weil für ihn das ja eh egal, nur eine Episode ist, ja. Wer aber davon, von dem Glauben beseelt ist, dass diese Weltzeit, in der wir leben, wo ja auch der Katholik ganz vorne mit dabei ist, dass dieser Ort Europa, diese Zeit, dass das was ganz, ganz Besonderes, ganz Großes ist, ja. Da lässt sich irgendwie mehr Strahlkraft draus ziehen, als wie heißt denn der Fachbegriff, den Kolb genannt hat, für diese mechanischer Horror, oder wie hieß das? Nee, mechanisch.
Oh, müsste ich mich outen, dass ich die Folge noch nicht zu Ende gehört habe.
Mechanischer Materialismus oder so?
So
in der Art, ja.
Und das könnte sein, ja,
klingt. Das trifft den Lovecraft ja schon gut. Aber wenn, ich sag mal so,
aber meinst du nicht eher, dass man das umdrehen müsste und dass gerade Leute, sag ich mal, wie wenn wir jetzt uns so bezeichnen würden, als Leute, die auch für die Wirklichkeit sind, dass eigentlich Lovecraft gerade eher was für diese Leute sein müsste, weil man ja sonst sein Leben in der Wirklichkeit hat und so weiter und dann mit Lovecraft einen Ausstieg daraus findet oder einen Eintritt in eine andere Welt?
Ja, was mir bei dem ganz, ganz alten Hörauf-Thema, wo ich dir das nur vorlesen muss, was er gesagt hat, wo ich absolut ein Fan davon bin, was er sagt. Und zwar, es gibt Leute, die sagen, ja, und der Hörauf mit seinen Gemälden, das hat auch alles mit der Welt nichts zu tun, Gralsritter und so weiter, was ist das für ein Fantast-Idiot, ja? Er sagt, Hörauf, Zitat, er glaubt.
Wer sagt das zu ihm oder ist das jetzt einfach so?
Irgendein Kritiker, Boys-Fan oder so, ja, sagt, das sind doch nur so sogenannte Wesen, Fabelgestalten, wer will das, was hat das mit meinem Leben an der Kasse vom Edeka zu tun, ja, so. Jetzt sagt, hör auf als Antwort, Zitat, er glaubt, Fantasie und Realität seien voneinander getrennt. Für ihn ist die Fantasie sozusagen eine Feierabendwelt. Sehr geiles Wort von ihm, vom Hörauf. Für ihn ist die Fantasie sozusagen eine Feierabendwelt, in der er sich von der Realität erholt. Für mich hingegen kommunizieren beide miteinander, weil sie im Grunde aus der gleichen Substanz bestehen. Und wenn du das erstmal gespürt hast.
Und wo schreibt er das?
Entweder in seinem Buch Verborgene Orte oder in seinem ganz großen Bildband, wie heißt der noch gleich? Tal der Hirten, glaube ich, ja. Es gibt ja nicht so viele Bücher von Hörauf, weil die wirklich großen Geister nur ihre wichtigen, dichten Messages und so liefern, was ja in den wirklich großen Fällen nicht so viele sind. Aber wenn man das erstmal.
Gefällt mir sehr gut.
Wenn man das erstmal gespürt hat, ja, dass diese Magie real ist, ja, wo auch Leute, die ich abfeiere, sei es auf Bühnen, sei es so ein Typ wie George, wo man das in gewissen Fußnoten rausliest, dass, klar, da ist auch viel Zuschreibung und viel Legendenbildung dabei, aber der Kern davon ist wahr. Und wenn man das erstmal gespürt hat, sehnt man sich nie wieder zurück in so eine Feierabendtraumwelt.
Ja, das ist was Bürgerliches. Das ist
ja
natürlich
ja,
so. Ja. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass man nicht von jeder Person, die in hier lebt, wo wir auch leben oder in diesem Land, erwarten kann, dass man diese Welt sich ganz zu eigen macht. Man braucht ja die Leute, die auch eine Feierabendwelt haben, sonst funktioniert ja auch unser Leben nicht. Das muss man ja auch ganz klar sagen.
Das irgendwer ist ganz
muss,
klar.
Irgendwer muss ja die Straße teeren und so. Das, die können ja nicht alle in der Kunstwelt leben.
Aber also erstens gibt es diese Durchdringungen von magischer und realer Welt ja überall, auch in manchen Berufs. Beispiel, wenn du, es gibt ja viele Jobs, nicht nur Straße. Es gibt ja auch so einen Job wie Gärtner zum Beispiel oder andere Jobs, wo ich schon nicht ausschließen würde, dass da sicher auch während deiner für andere eher trist sich darstellenden Berufsstunden dir Dinge passieren, die wir für krass halten würden. Ja, und da muss man auch fragen, wenn man schon die Feierabendwelt kritisiert, okay, du bist nicht überzeugt, ja. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich damit eben gemeint habe, ja. Das hast du wahrscheinlich auch gemerkt. Aber ja.
Also ich glaube, um dich mal eben kurz, ich glaube, die meisten Leute, die so einen Job machen, wie Straßentern, was weiß ich, Sachen düngen oder irgendwas anpflanzen oder im Supermarkt die Milch auffüllen. Ich glaube, die zählen die Stunden runter, bis Feierabend ist und sind dann froh, wenn sie zu Hause sind. Also ich glaube, da denkt niemand, oh, was, ich glaube, ja, so,
Moment.
So also ist die Welt leider, ja.
Viele, ja. Kommt noch drauf an, wo man ist, ja. Stadt, Land, aber ich bin aufgewachsen in einer Umgebung, wo ich Leute habe arbeiten gesehen habe, also Förster oder Winzer.
Ach, Förster ist natürlich gut, wäre nicht für mich, aber ist natürlich ein guter.
Ja, eben, also es gibt so Berufe und dass diese Berufe aus der Welt tendenziell schwinden, ist ja nun nichts, was wir irgendwie befördern würden, sondern dagegen kämpfen wir eher, also gut, wir kämpfen natürlich nicht, ja, aber dagegen sind wir ja eher. Aber die Frage ist bei Feierabend, wenn man dagegen ist, die Frage ist ja auch, muss Feierabendwelt gleich Lovecraft heißen? Das ist ja auch bei den meisten mit Nein zu beantworten.
Feierabendwelt kann auch Anbruch heißen.
Feierabendwelt heißt bei den meisten auch einfach Gartenzwerg und Balkonien, ja?
Ja, und EM, klar.
Vor allem EM, ja?
Ja, das ist leider so, ja, natürlich. Ja.
Was heißt leider?
Ja, nee, wie du auch sagst, wir könnten uns ja auch jetzt mal hier bedanken für die Leute, die quasi ihre Jobs machen und die Gartenzwerg und EM-Welt leben, damit wir unsere eben leben können. Weil
ja, das hat der Bosbach vor ganz, da weißt du, da siehst du, was ich alles gucke, das hat der Bosbach vor 8 Jahren so mal ganz empört bei Lanz gesagt, ja, von wegen, da ging es so um Spießbürger, ja, hat der Boss, der kann sich ja so ganz toll künstlich aufregen mit seinem tollen, gebräunten Teer und so, ja, aber dieser Spießbürger, das ist doch der das alles hier am Laufen hält und so, ja, wo ich damals schon noch in der JU dachte, ja, endlich zeigt er es ihnen und so, und von wegen JU und Feierabendwelt und was wir auch in früheren Podcasts mal gesagt hatten, von wegen, die Normalität wird immer siegen. 37%, meine gute alte Partei, Haseloff, Sachsen-Anhalt. Das heißt, mit unseren ganzen Prognosen, soweit man das bisher absehen konnte, die wir getroffen haben, auch in längst verstrichenen Podcasts, behalten wir gar nicht so Unrecht. Ne?
Also ich möchte dazu merken, das sind deine getroffenen Prognosen, weil ich mich bei solchen auch einfach zurückhalte, weil, aber bitte, ja, du kannst dir gerne nochmal
unterschreiben. Naja, aber offen gesagt, die Deutschen, die denken sich genau das, was die AfD sagt, nur halt ohne AfD. Also die allermeisten Deutschen denken sich, ja, Deutschland aber normal.
Natürlich, aber daraus kein Islam und Political Correctness und so, das sieht man ja auch an Umfragen und so, dass die Leute das
ja, denken. Ja, aber das Ding ist so, das Witzige ist, der Schluss aus der Zustimmung zu Deutschland aber normal heißt für die Deutschen CDU. Und nicht AfD. Das heißt, man macht mit dem Slogan irgendwas falsch. Denn man kann nicht gleichzeitig so einen Spruch von wegen, wir wollen doch, dass alles so bleibt, wie es ist, und dann so Typen mitten in der Partei haben, wo ganz klar ist, dass die wollen, dass alles anders wird. Ja? Von daher, guter Slogan, aber falsche Partei. Für dieses Slogan zumindest.
Also um das mal aus dieser Ebene rauszuheben, ja, ich weiß, was du mit dem Slogan meinst, und das habe ich schon oft gesagt, das können wir jetzt auch hier nochmal festhalten, wir brauchen ja diese bürgerliche Welt, um gerade eben nicht Teil von ihr zu sein. Das ist ja das Problem, wenn jeder Individualist ist und irgendwas Eigenes macht und so, dass uns die bürgerliche Welt einfach fehlt, über die man sich dann, ja, genau, von der man seine Gegenwelt aufbauen kann, das ist ja ganz klar. Also wir brauchen natürlich in irgendeiner Art und Weise auch mit unserem Lebensentwurf ein normales Deutschland. Wie das dann letztlich ist oder ob es das überhaupt noch gibt, ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Das müssen andere machen.
Gibt schon, aber auf verschiedenen Wellen dann. Also es gibt eine deutsche 220 städtische Normalität, es gibt andere Normalitäten, und jeder muss da gucken, welche Normalität jetzt am nächsten ihm entgegenkommt. Aber gibt es schon, halt ein bisschen prismatisch gebrochen, würde ich sagen. Und was mir auch auffällt.
Prismatisch gebrochen.
Bist du dagegen, so eine Formulierung?
Ich denke bei Prisma immer an die Fernsehzeitung. Ich weiß nicht, ob ihr die auch immer hattet in der Lokalzeitung. Da gab es immer die Prisma. Das ist so Treppenliftwerbung und Fernsehprogramm.
Nee, ging an mir vorbei, ne?
Ja, vielleicht ist das auch ein lokales Ding. Habe ich da eigentlich schon mal erzählt, wie die Zeitung bei uns zu Hause heißt in Lippstadt, die Regionalzeitung?
Nee, erzähl mal.
Der Patriot.
Aber, sorry, habe ich schon mal erzählt, wie das bei mir hieß?
Nee.
Du wirst lachen, also es ist noch geiler, und zwar Trierischer Volksfreund.
Das ist ja wirklich gut.
Und es gibt es heute. Ja, aber sorry, bei uns beiden kann man, wir sind sehr untypische Typen. Ne? Also uns gibt es eigentlich nicht, würde man denken, bis man uns kennenlernt. Ja. Und dass es zwei von uns gibt, die so über George und Jünger reden, aber gleichzeitig westextrem sind. Und dann kommen wir noch aus so Heimaten, wieder so ein Wort, wie Patriot und Volksfreund, sind wir nicht irgendwie auch auf eine Art für diesen Podcast geboren worden?
Das denke ich schon, ja, vor allem in der Konstellation, das ist ja ganz klar. Aber ich möchte dazu noch sagen, ich glaube auch diese Patrioten wird es nicht mehr lange geben, weil der ist auch von der Font, wie man heutzutage sagt, ist das schon alles sehr 19. Jahrhundert und so. Und da steht dann auch dick drauf, patriotisch, demokratisch und so. Aber das sind ja auch Sachen, die interessieren heute keine mehr. Kannst du sonst was draufschreiben, Patriot? Und wie die Beatsteaks auch mal zu Recht gesagt haben, die haben sind irgendwie in Lippstadt aufgetreten und dann wollte der Patriot halt dahin und ein Interview haben. Und dann haben die gesagt, haut ab mit eurer Nazi-Zeitung und so und haben denen halt kein Interview gegeben. Sehr lustig, haben sich natürlich
Das ist ganz witzig. Das passiert im tierischen Volksfreund nie, weil das halt, das
ist
der
Vorteil. Ist ja auch ein Freund drin, ja, das klingt ja doch auch. Ja,
das ist der Vorteil vom tierischen Volksfreund, dass man halt weiß, das ist aus einer komplett anderen Zeit und Welt. Es ragt. Auch, was ich so geil finde, weißt du, der Name, also weißt du, wo sich Ratzingers Eltern kennengelernt haben?
Nee.
Im Altöttinger Liebfrauenboten. Wo es ja auch sehr merkwürdig war.
Ist das eine Zeitung?
Ja, durch eine Annonce. Ist ja auch sehr merkwürdig, ne? Katholisches.
Auch, das finde ich eh gut. Zeitung, die noch Bote heißen. Das finde ich gut. Ja, diese Welt ist toll. Aber übrigens, was du da sagst, dass der Trierische Volksfreund aus einer anderen Zeit kommt als der Patriot, ist auch wieder exemplarisch für die Gegend und für die Stadt an sich. Dass Lippstadt so eine moderne, ja, gezeichnete Halbindustriestand ist irgendwann, weiß ich gar nicht, wann das entstanden ist, 18. Jahrhundert oder so, irgendwie schon fast in der Postmoderne. Und Trierische Volksfreund geht natürlich tiefer, das ist klar.
Ich meine, der Trierische Volksfreund ist ja auch schon deswegen fein raus. Ich meine, bei diesem ganzen Gelaber heute, Rechtsextremismus und Nazis, das ist immer klar, es geht immer um dieses komische deutsche weiße Volk, ja. Aber das Gute ist ja bei einer Stadt wie Trier, wo im Grunde alle schon durchgingen, ja, Franken, Römer, Kelten, alle, da weiß ja nicht, welches Volk gemeint ist, ja. Also wenn ihr sagt, ich bin aus Trier und ein Volksfreund, da kann dir der Verfassungsschutz gar nichts, weil du kannst, ja, ich, die Deutschen, also bitte, in welchem Jahrhundert leben sie? Die sind doch eh tot oder noch gar nicht da oder so. Ja, da kannst du immer irgendwie dich rausreden. Von daher, Trierischer Volksfreund, der wird noch eine lange Halbwertszeit für sich reklamieren dürfen. Ja.
Das denke ich auch. Und ich will auch, dass dieser Trend, irgendwas Volksfreund oder Bote zu nennen, zurückkommt. Weil wenn schon jemand Volksfreund draufschreibt, können das keine schlechten Menschen sein. Und ich habe ja letzte Mal schon in der vorletzten Folge plädiert für mehr nette und freundliche Menschen. Und ich denke, auch wenn die vielleicht irgendwo langweilig sind beim Trierischen Volksfreund, was jetzt eine Unterstellung ist, aber freundlich sind sie ja wohl mit Sicherheit. Kann ja gar nicht anders sein.
Das würde ich sagen, und ich würde auch, wobei, der hat mal einen Autor, der hat mal zwei, der war mal auf einem Konzert von Juliette Gréco und der hat damals behauptet, trug er immer schwarz vor schwarzem Hintergrund und weiß war nur ihr Gesicht und ihre Hände. Und hatte mal sehr ausdrucksvoll gestikuliert mit ihren Händen und der hat geschrieben, nach dem Konzert, niemand, keine Sängerin würde so viel und so Bedeutendes mit ihren Händen machen wie Juliette Gréco. Und damals war ich natürlich wutentbrannt, weil ich dachte, er hat irgendwie DSB vergessen, hab ihm den Tod gewünscht. Und er ist dann ein halbes Jahr später verunglückt. bei einem Autounfall. Ich werde mal nachgucken, wie er heißt, dann schreibe ich es dir. Aber und auch bitte, noch mal was von wegen Deutschland und Patriotismus und so. Ich finde, das eigene, und du hast ja mal in der ganz frühen Anbruchzeit geschrieben, wir wollen das eigene heben und so. Und ich bin da gar nicht so dagegen, aber ich finde, die Liebe zum eigenen ist desto erträglicher oder desto gebotener, je regionaler es wird. Ja? Aber sobald du in die Richtung
kommst. Ja, das kann ich aber nicht, weil das habe ich nicht. Ich habe da keine regionale Verflechtung. Bei mir spricht auch keiner platt in der Familie zum Glück. Glück, ich mag das auch nicht platt. Ich möchte auch, nicht das nicht sprechen. Richtig. Deswegen, das, also das Regionale, das
Was hältst du vom kölnischen Dialekt?
Mag ich, ist auch, finde ich nicht so schlimm. Muss ich jetzt nicht sprechen, aber finde ich nett.
Ja, ja. Als Kölner, wenn man bei der Parteispendenaffäre so Weidel 400.000 Euro nachzahlen, da fließen verdeckt irgendwie Milliarden und so. Und als Kölner immer sagen, ja, man kennt sich, man hilft sich.
Ja, und eben, da kann
passt schon. Ja, eben. Ja. Da, wie der Österreicher geht, da kann der Staatsanwalt ja gar nicht, ja. Aber wenn du auf Hochdeutsch versuchst, wegen, ja, ich hab's doch gar nicht so gemeint und so, aber einfach dieses, man kennt sich, man hilft sich, da kann der Richter ja machen, was er will, da beißt der auf Granit.
Das denke ich auch. Eine Abschlussfrage habe ich jetzt noch. Hast du schon mal einen Leserbrief geschrieben, so zu deiner Schulzeit oder also 13, 14, 15? Hast du sowas dann gemacht?
Nee, da wäre ich. Oder da wäre ich Höcke 2.0. Der Höcke hat doch damals einen Leserbrief geschrieben, von wegen Dresden war wie Nagasaki oder was, ja, wo er dann seine Schulzeitung, wo er sein Höcke, was ich keine Sau liest, also nicht
ja, regional oder JF.
Nee. Das war irgendwie regional, wo dann er auch seinem Schulleiter damals versprechen musste, nie wieder sowas öffentlich zu schreiben, ja.
Nie wieder niemals in den zweiten Leserbrief oder so, ja.
Übrigens niemals einen zweiten Fluss, was ich ja neulich gelesen habe. Man vergisst ja immer, was unsere großen Geistesfürsten alles in den Stadtfunk von Herakliten so gemacht haben. Ich habe neulich gefunden bei Goethe. Gleich mit jedem Regenguss ändert sich dein holdes Tal. Ach, und in demselben Flusse schwimmst du nicht zum zweiten Mal. Hättest du das gedacht?
Nee, aber können wir das als Schlusswort nehmen? Das ist doch toll.
Klar.
Oder?
Oder willst du noch wie Lovecraft zum Schluss jetzt sprechen?
Nee, aber genau, was ich noch nachreichen
möchte. Warum eigentlich nicht?
Der Synchronsprecher, den ich meine, heißt der Vollständigkeit halber David Nathan und ich finde ihn sehr gut und er liest auch Lovecraft.
Christian Bale. Gegen den, der ist vielleicht sehr gut, den kenne ich, kann ich nicht zuordnen. Ich meinte Gregor Schweizer.
Okay, den kenne ich nicht. Wie hieß nochmal der Alkoholiker, sagt man so, ne? Der dann auch dran gestorben ist, der immer Eon. Der hat so eine richtig tiefe Stimme. Die kennst du bestimmt. Aber den könnte man auch nochmal. Der ist nämlich auch gut, aber ich weiß gerade nicht mehr leider nicht mehr, wie er heißt.
Tja, es ist auch so heiß. Vielleicht meine wirkliche Abschlussfrage: Wie verbringst du oder wie ernährst du dich bei dieser Hitze überhaupt?
Ich möchte noch vorher eine Sache sagen.
Und gerne.
Zwar, Deutschland hat zwar nicht die besten Schauspieler, aber man muss wirklich sagen, Deutschland hat sehr gute Synchronstimmer. Also man kann viel gegen dieses Land sagen. Und so.
Unfassbar
geil. Synchronsprecher hat Deutschland sehr gute.
Also da rennst du bei mir westextreme Saloonflügeltüren ein. Also das ist unfassbar, was Deutschland, da ist wirklich Deutschland Weltmarkt. Auch von wegen Thomas
Frisch,
der neulich gestorben ist, das ist geiler als jedes Original. Auch also das, da könnte ich mit dir stundenlang drüber sinnieren, hast du absolut recht. Also Synchronmarktführer Deutschland, ja.
Das hatte ich auch mal. Der Synchronsprecher von DiCaprio, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber da habe ich mal einen englischen Film mit DiCaprio gesehen und war total enttäuscht, weil der Synchronsprecher einfach besser war als die englische Stimme.
Ja.
So, was esse ich bei diesem Wetter hier? Was isst man denn? Tomaten und Salat und auch also Nudeln?
Ich bin süchtig, muss ich zugeben. Ne? Ich war lange süchtig nach getrockneter Mango von Seeberger, ja, um den Namen hier auch zu nennen. Getrocknete
Früchte finde ich richtig schwierig.
Aber das ist jetzt vorbei. Mittlerweile ist es noch viel schlimmer, bin ich süchtig nach Subway.
Finde ich aber gut.
Und das Ding ist, da wo ich herkam, aus Trier,
da war es nicht, oder was?
Nee, doch, da waren aber bei Subway die Verkäufer immer so junge, männliche Homosexuelle, ja. Jetzt hier in Dresden sind sie aber ausnahmslos adipöse Frauen.
Scheiße. Ja. Da möchte ich aber auch nicht mittauschen. Süchtig nach Subway. Nicht schlecht, aber das in der Tat kann man gut essen.
Ja, muss man
was sagen. Was nimmst du da immer für ein Sandwich?
Chicken Breast Sub mit Oregano Cheese, Eisbergsalat und Gurken mit Southwest-Soße.
Du nimmst aber hoffentlich Scheibenkäse und nicht Streichkäse, oder?
Nee, mit Doppelschmelzkäse, ja.
Absolut. Bitte mal, Schmelzkäse, ist das Streichkäse?
Doppelscheibenkäse,
das ist ein Muss bei Subway.
Nein, ich denke gerade den 48. Podcast und du stellst mir immer noch so Sachen, die man eigentlich mit der ersten Begegnung ausgeräumt haben müsste.
Also dann kann ich mir auch ein Butterbrot schmieren, wenn ich Frischkäse drauf mache. Dafür muss ich nicht zu Subway gehen.
Wir sollten hier mal zusammen in Dresden, wenn du kommst, wenn ich dir den Wellback überreiche, zum Subway gehen und vielleicht durch reine Glaubenskraft steht dann ein hotter Typ an der Theke, aber ich habe da noch keinen gesehen.
Mal sehen, ja, ich hoffe es. Adipöse Frauen habe ich hier auch genug.
In Leipzig, ja?
Ja. Aha. Aber du weißt ja, ich habe ja auch was für so Kulturwissenschaftlerinnen und so.
Ja, auf Venus.
Beine nicht rasieren.
Von Willendorf und so, das hat auch was, ne? Also für dich vielleicht.
Na, Venus von Willendorfer sehen.
Nicht?
Nein, natürlich nicht.
Habe ich neulich irgendwo gesehen. Wo habe ich die denn gesehen?
Die Venus. Wieso denkst du denn da an mich?
Ja, Frauen ist doch dein Thema hier in dem Podcast.
Oder? Aber doch nicht auf diese Art. Also nein, so, nein, nein.
So. Beschreib mal deinen Frauentypus.
Ach, das haben wir doch schon oft genug gemacht. Hier ist Dickie Wegjack. Wie heißt sie nochmal?
Monika. Ja, sieht ja auch aus wie deine Freundin, ne?
Etwas habe ich hier auch gezeigt. Fantasie.
Ja, sehr.
Ja, es geht, ja, ist gar nicht so.
Bin großer Fan von der Frau. Auch, ja, vom Aussehen finde ich auch genau wie deine Freundin sehr interessant, sehr gut. Und wenn ich mir denke, dass Monika Zetterlund spät im Jahr 1937 geboren ist, also noch deutlich später als Sängerin, die ich so krass finde, und dass sie schon 2005 im Altersheim verbrannt ist.
Verbrannt wie?
Ja, wie Ingeborg Bachmann auch. Man aus Unachtsamkeit oder was. Und wenn man schon im Altersheim ist, dann kann man nicht mehr so schnell sich selbst wegschieben und so, dann verbrennt man da halt, wenn es da brennt. Und wenn ich mir
überlege. Wie finde ich das interessant? Im Altersheim verbrennen.
Vor allem erinnert das
ich an. Ich weiß nicht wieso, aber
das ist unfassbar interessant und krass. Weil, auch wenn Ratzinger jetzt morgen von irgend so einem radikalen Islamisten erstochen werden würde in den Vatikanischen Gärten, das wäre genau sowas. Ja, wo man denkt, eigentlich sind die Leute schon heil durch die Ziellinie und dann kommt die mythische Macht in deren Leben nochmal zurück. Ja, das ist ja
das. Ja, das ist doch im Altersheim verbrennen.
Ganz
das
genau.
Ist doch, das ist doch, dass du denkst, oh, jetzt irgendwann liegt er einfach noch im Bett und dann ist Ende, aber dann verbrennst du nochmal und gehst in den Flammen auf.
Ganz genau. Man glaubt eben so, die großen Ausschläge wie heißt das Wort, was ich suche, dieser Ambitus des Lebens ist ausgeschritten. Ja, und dann kommt nochmal sowas. Ja, das ist ganz, ganz faszinierend.
Ja,
zu Recht merkst du das an. Und das erinnert mich auch an den Film Neuen Pforten, wo diese Baroness Kessler, die damals als junges Mädchen noch die
Ist das Nazis, mit Johnny Depp, Neuen Pforten?
Ja, ja, die als junges Mädchen noch die Nazis kennengelernt hat, die gespielt wird von Barbara Jefford, die neulich gestorben ist, von der ich noch ein Schriftbild wollte. Auch die verbrennt ja dann in ihrem Rollstuhl, aber ist davor wahrscheinlich schon tot, ja. Das ist unfassbar faszinierend, ja. Auch diese Frau Baroness Kessler, dass die okkultes Wissen vielleicht aus ihrer Kindheitserfahrung mit dem Teufel hat in der Zeit, als sie mit den Nazis irgendwie noch zugange war.
Toll, toll.
Wir
toll.
Müssen über diese Zeit nochmal reden, weil Hitler und so, Goebbels, alles billig, aber dass irgendwas in der Zeit, sage ich mal, virulent war, das ist einfach, also wenn du mit Leuten redest, die es erlebt haben, ja, du wirst ja bald auch Angerer treffen, ja, was der aus seinen ganz frühen Kindheitstagen erzählt, was für ein Geist oder Zauber oder Glast oder eine Aura über dieser Zeit hing, da hört man schon gerne zu.
Ich bin gespannt. Wir wünschen natürlich niemanden, dass er jetzt heute Nacht von einem Islamisten erstochen wird oder im Altersheim verbrennt. Aber
was wäre dir lieber?
Altersheim verbrennen, ganz klar.
Stell ich mir
und dann irgendwie, dann heißt es wieder, oh, illegal, hätte jemand mal die Grenze konnten. Nee, sowas möchte ich nicht, dann möchte ich lieber verbrennen.
Aha.
Obwohl, ja, stimmt, das ist auch schwierig, weil dann gibt es eine Brandschutzkontrolle und dann müssen alle aus dem Haus raus.
Ja, stimmt. Das ist eine ganz interessante Frage, die du noch zum Ende aufhörst, weil was ist interessanter, ja, diese urwüchsige Naturkraft, die leider heute so total versachlicht wird, ja, von wegen, ja, tut mir leid, Unfall, Brandschutz und so, aber der Mensch wirkt in unserem versachlichten Zeitalter als, zumindest der islamistische Mensch in dem Beispiel jetzt, wirkt ja als die letzte Bastion des Unsachlichen, ja, weil der ja noch in sich so eine Urkraft hat, von wegen, er muss für seine Wahrheit und so morden, wohingegen das Feuer, das keine Wahrheit kennt, das nur seine Gesetze kennt, und dann sagst du als billiger, moderner Mensch, ja, der Brandschutz hat versagt, anstatt dass du sagst, die Götter haben sich ihr Opfer geholt. Ja?
Also man kann der Moderne wie ich viel vorwerfen und auch, dass sie sogar Verbrennen im Altersheim wegrationalisieren wird.
Ja, das aber wirklich, ja. Vor 30 oder vor so und so viel, ich weiß es nicht genau, Jahren, konntest du dich immerhin noch auf das freuen. Ja, wenn dir alles wegbricht, Beruf weg, Familie weg, alle, immerhin kannst du noch im Altersheim verbrennen. Mittlerweile macht sogar das keinen Spaß mehr.
Na, also schlechte Aussichten.
Ja, und alle. Ich dachte eben, Monika Zetterlund, Jahrgang 37, dachte ich, die Leute, die ich krass finde, die auch Jahrgang 6, 7, 38 sind, das sind schon ziemlich krasse Gewinnertypen mit krassen Leben und so, ne? Weil ich meine, im Altersheim verbrennen, das haben die ein bisschen cooler alles angestellt. Und wenn so Leute wie Ratzinger oder auch jüngere Leute, wenn die ihr Leben noch genau auf der Höhe dann zu Ende leben, wie die ob dieses bisher geschafft haben, dann sind das schon historisch sehr, sehr krasse Erscheinungen. Weil es gibt nicht so viele Zeiten, wo du 80, 90, 100 Jahre so durchleben kannst. Ja? ohne dass irgendwelche Barbarenhorden einfallen oder Regime.
Ja,
das ist schon ziemlich krass, ja. Aber gut, wir werden gucken, was wir hier mit 70 im Podcast, wie viel haben wir das dann, was schätzt du?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Weiß ich nicht, was schätzt du denn?
Also ich muss ganz klar sagen, wir sollten, was unser Lebenswerk angeht, sollten wir mit Bedacht auf die 1000 zusteuern, denn danach ist die Luft raus. Aber danach ist die Luft auch, ich bin auch, ja, wenn wir alt sind, so Richtung, aber nach 1000, klar, 1001, das muss sein, ja, aber danach hat doch kein Mensch mehr Bock. Das ist doch genau wie bei Jünger damals, wo auch klar war, was soll denn nach 100 noch werden? 150 oder was?
Das stimmt, ja. 1001, das ist aber schon, das ist toll. Ja, mal sehen, jetzt sind wir erstmal bei 48, also,
Ja, Moment mal, wenn wir so weitermachen, schaffen wir niemals 1000. Es sei denn, wir entdecken in uns irgendwelche Kräfte, wie der Typ aus der Lovecraft-Geschichte, der Kannibale ist.
Ist das, ich habe das jetzt nicht nachgerechnet, weil ich es auch nicht kann, aber ist das ja, so?
Wir machen noch jetzt fast schon, bald haben wir 2 Jahre Podcast und wir haben noch keine 50. Das heißt, wir brauchen noch 20. Moment mal. Also 50, wie viel mal 50 ist 1000?
20.
Ja, eben, 20.
Oder?
Ja, klar. 20. Wir brauchen noch 20 mal 2 Jahre. Das heißt, Moment mal, das kommt ja genau hin.
20 mal 2 Jahre, also 40.
Keine Ahnung.
40 Jahre, jetzt bin ich 30, dann bin ich 70.
Das heißt, wenn wir so weitermachen, haben wir echt mit 70.000 Podcasts?
Das wäre aber irre.
Aber kann das überhaupt hinkommen?
Ich weiß nicht. Bitte rechnet das mal jemand nach.
Jetzt ist mein Ehrgeiz geweckt. Ich kann das mal. Also, wenn wir in 2 Jahren 50 Podcasts.
Das ist aber peinlich auch.
Ja, natürlich. Wenn wir es ist ja auch 30 Grad.
Warte mal, wie viele Podcasts haben wir jetzt gemacht? Wir haben pro Jahr 25. Das ist doch ganz klar.
Ah, das ist einfach.
Pro Jahr haben wir 25. Ja, dann rechne ich 1000 durch 25. Das sind, 400. Warte, das gibt alles gar keinen Sinn. Warte mal, ich hole jetzt 1000.
Ja, hol einen Rechner.
25. Ach, jetzt habe ich mich vertippt. Es geht 1000 durch 25.
Auch bei 40 Jahre, ne?
40. Ja, sind 40 Jahre. Haben wir doch richtig gerechnet.
Also eigentlich liegt das, was unsere Lebensplanung angeht, sehr gut, ne?
Findest du 70 nicht irgendwie, da müsste man es doch auch bis 80 ziehen, oder?
Ja, aber es zieht sich, also es wird ja immer weniger. Also wenn wir so bleiben, wie wir jetzt sind, dann schaffen wir 1000 mit 90 eher so. Ja, wir haben ja damals auch sehr viele gemacht.
Stimmt. Na, mal sehen, es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, ja.
Gut, jetzt brauchen wir aber noch was zum Abschluss. Wir können jetzt nicht mit so einer Zahlenwelt, mit so einem Verwirrspiel.
Ja, hast du noch, ich könnte das von Benedikt und Monte Cassino vorlesen.
Bitte.
Das wäre doch ein schöner Familienabschluss. Da sieht man, ich habe hier ein paar Mal Monte Cassino. So, hier ist Monte Cassino.
Ach, du bist in deiner Liste.
Natürlich. Also, findest du das wirklich nervig, das natürlich so auszusprechen?
Du machst es nicht mehr so oft wie eine Zeit lang, deswegen habe ich es so viel.
Also, ich finde, ich lese 2 oder 3. Wie viele Sachen darf ich vorlesen?
Kannst du das Lovecraft-mäßig vorlesen?
Soll ich?
Das wär's doch, das wäre doch rund.
Ja, genau. Als Lovecraft lese ich jetzt 3 Leute für einmal Konrad Adam, dann Ratzinger und dann George, also unsere 3 Superstars. Wenn Meuthen, der Reagan, der was ist dann Konrad Adam in aber Amerika? Aber
Meuthen ist nicht so cool wie Reagan, da muss ich die leider enttäuschen.
Ich hab's ja schon zurückgenommen. Ja. Was ist denn Adam bezogen auf Amerika?
George Clooney?
Ich musste äußerlich klar, ja. Aber politisch jetzt eher nicht. Aber
du weißt, ich gehe nur nach dem Äußeren.
Ja, du bist Sabine Lepsius, okay. Ich weiß, ja. Aber okay, also ich lese, Konrad Adam schrieb einen Tumult. Also alle 3 Zitate, die jetzt kommen, bedeuten das Gleiche. Und zwar, dass die christliche Welt.
Wie Lovecraft, ja, bitte, ja.
Ja, dass die christliche Welt die Erben nicht die Feindin ist der hellenischen, sondern die legitime Erbin. So, jetzt erst Konrad Adam. Lebenserfahren wie sie war, hat die Kirche der natürlichen Sinnlichkeit der Antike nie ganz abgeschworen. Glücklicherweise nicht. Denn was wären die Altäre in den barocken Kirchen ohne die lasziven Figuren der ebenso frommen wie schönen Sünderinnen?
Das Christentum war klug genug, das rigorose Bilderverbot des Alten Testaments zu ignorieren oder kurzerhand, wie Luther das getan hat, zu streichen. Von nun an stellte der weibliche Akt nicht mehr die Aphrodite dar, sondern eine büßende Magdalena oder Susanna beim Bade, bei nur geringen Unterschieden im Detail. Jetzt kommt Ratzinger.
Das aber, es ist, ich lobe dich selten,
aber
ich
habe sogar sehr gut. Aber Ratzinger als Lovecraft, da muss ich mich wirklich überwinden jetzt, ja. Also gib mir mal einen Ruck. Das ist fast schon Blasphemie für mich. Ich mach übrigens, George als Lovecraft passt ja sehr gut. Aber Ratzinger als Lovecraft.
Okay, nein, das hat er nicht verdient. Er macht Ratzinger als letztes normal und jetzt aber noch, wer fehlt noch? George,
ja, das war ein Gedicht, ja.
Auf diesen Trümmern hob die Kirche dann ihr Haupt. Die freien nackten Leiber hat sie streng gestaubt, doch erbte sie die Prächte, die nur starrend schliefen, und übergab das Maß der Höhen und der Tiefen dem Sinn, der beim Hosianna über Wolken blieb und dann zerknirscht sich an den Gräberplatten rieb. Das ist George. Jetzt kommt Ratzinger. Der ist zu bürgerlich für Lovecraft, ja. Das sagt der Ratzinger. Ratzinger im Gespräch mit dem Seewald. Ich finde, dass diese zufällige zeitliche Identität der Schließung der Athener Akademie, die das Symbol der antiken Bildung gewesen war und des Beginnes des Klosters in Monte Cassino, das sozusagen die Akademie der Christenheit wird, eine große Bedeutung hat. Man sieht, eine Welt geht wirklich unter. Das Römische Reich zerfällt. Es ist im Westen bereits in Fragmente zerstückelt und als solches gar nicht mehr vorhanden. Damit droht natürlich auch eine ganze Kultur zu versinken. Benedikt aber verwahrt sie gleichsam und lässt sie neu geboren werden. Hat er gesagt, bevor er als Benedikt Papst wurde. Was für ein Leben, was für ein Leben. Ja.
Was ein Feuerwerk hier zum Ende.
Was ein Feuerwerk. Das ist ja fast schon...
Aber bitte nicht im Altersheim zünden.
Du bist aber heute wirklich gut. Ich kann dem nichts entgegensetzen als meinen Applaus.
Also in diesem Sinne,
vielen Dank. Viert euch.
Genau, und wir sehen uns bei Subway.
Nur wenn ihr hot seid.